wir müssen jetzt was machen, um das Haus zu erhalten und zu retten?
Also ganz ehrlich, hatten wir keinen wirklichen Plan. Eigentlich völlig naiv.
Wir hatten kein Wasser, wir hatten keinen Strom, wir hatten nichts hier.
Niemand hätte im Ansatz ahnen können, was daraus wird.
Weil die Leute auf uns zugekommen sind und haben gefragt, wann können wir dann mal kommen, wir wollen mithelfen.
Ja, das ist einer der häufigsten Sätze, den ich glaube ich sage, wir kommen gar nicht zum Pläne machen, weil dieses Haus einfach seinen eigenen Plan mit uns hat.
Das, glaube ich, macht es hier besonders.
Man hätte das nicht im Ansatz erwarten können, was jetzt hier passiert ist oder was auch immer noch passiert. Also kann man ja gar nicht vorhersehen.
Genau, und ich glaube auch dieser Sinn, dieser Zweck, der dahinter steckt, eben dieses Gebäude erhalten, wieder auf Vordermann bringen. Also nicht nur irgendwas tun, sondern irgendwas Sinnstiftendes tun. Ich glaube, das ist auch für viele wichtig.
Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, wir sind denen so viel schuldig, dass wir das niemals zurückgeben können.
Wenn unten im Untergeschoss ein Archiv eigentlich existiert hat, warum liegt dieses Buch oben im Tresor?
Wir sind uns völlig im Klaren, dass wir unfassbar viel Glück haben mit diesen ganzen Sachen. Und das ist uns auch eigentlich in jeder Minute bewusst.
Wenn man so nur das letzte Jahr Revue passieren lässt, dann ist man unwahrscheinlich stolz auf das, was wir hier alle geschaffen haben.
Naja, es hat unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Was soll ich sagen? Also man wächst mit seinen Aufgaben.
Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Heute reisen wir für den Gutshausport nach Vorpommern. Dorthin, wo die Ostsee schon spürbar nah ist und oft ein besonderes Licht über den Feldern liegt. Nicht weit entfernt von der imposanten Burg Spantekow und dem charmanten Gutshaus Rossin liegt Duchero. Ein Ort mit Geschichte, Charakter und einer Vision für die Zukunft. Hier begegnen wir Evelyn Schaaf, Michael Schaaf und Tobias Dust. Drei engagierte Köpfe, die mit vielen anderen im Förderverein Schloss Duchero daran arbeiten, ein denkmalgeschütztes Gutshaus wieder zum Leben zu erwecken. Ihre Motivation, ihre Ideen und ihr Einsatz zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Menschen für einen Ort brennen. Was sie antreibt, welche Herausforderungen ihnen begegnen und wie ein solches Projekt nicht nur ein Gebäude, sondern einen ganzen Ort verändert. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen im Gutshauspott.
Herzlich willkommen bei uns im Schloss Duchero und auch herzlich willkommen zu einer Reise durch die Zeit.
Von du an.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen in meinem Heimatort.
Wenn wir Häuser wie Duchero besuchen, dann interessieren wir uns ja nicht nur für die Häuser, die wir dann besuchen, sondern vor allen Dingen auch für die Menschen dahinter, die hinter diesen Häusern stehen. Nehmt uns mal einen Moment lang mit in eure eigene Geschichte. Ihr seid wahrscheinlich alle aus dieser Umgegend hier. Ihr kommt ursprünglich aus der Gegend um Anklam.
Ja, ich fange mal an. Ich bin nicht Duchero-Rin, ich bin eine Zugezogene, wie man hier so sagt, aber nicht weit entfernt, nur 7 Kilometer entfernt aufgewachsen und bin durch meinen Mann, Micha, hier in Duchero gelandet.
Ja, ich bin derjenige, der sie hierher entführt hat und wie wir vorhin schon gehört haben, schon vor 16 Jahren ihr meine Vision von diesem Haus mitgeteilt habe. Bin selber Duchero-Rin, wohne hier seit jetzt, gut 47 Jahren. Zwischendurch war ich nur mal für ein paar Jahre weg zum Studium. Und ansonsten habe ich meine gesamte Kindheit hier verbracht, habe dieses Haus aber immer nur von außen gesehen, war nie im Haus selbst, weil es für uns unzugänglich war.
Ja, und ich komme ungefähr 20, 25 Kilometer entfernt aus Torgelow, kenne Duchero eigentlich nur als Durchfahrtsort Richtung Ostsee. Und ja, bin eigentlich durch Evi und Micha hier gelandet. Wir kennen uns seit der Schulzeit, sind seitdem beste Freunde. Und ja, wir waren jetzt hier so mit engagiert im Schloss, dass meine Frau und ich entschlossen haben, wenn wir eh schon immer viel Zeit hier verbringen, dann können wir auch hierher ziehen. Und jetzt sind wir seit einem knapp halben Jahr auch Duchero-Rin.
Wir werden nachher noch ganz viel über die Handwerke hier sprechen. Ihr seid jetzt aber nicht irgendwie im Bereich Architektur tätig oder Historiker.
Sind wir überhaupt nicht. Ich komme aus dem zahnmedizinischen Bereich und habe auch mit Geschichte vorher gar nicht viel zu tun gehabt, habe mich auch ehrlicherweise überhaupt nicht dafür interessiert. Jetzt umso mehr, aber von der Zeit davor eben gar keine Ahnung gehabt von diesen ganzen Dingen.
Ja, bei mir so, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war zum Studium weg in Rostock, bin Diplomkaufmann, also totaler Schreibtischtäter, habe aber während meiner gesamten Kindheit viel praktische Erfahrungen bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern auf den Bauernhöfen sammeln können, habe auch während der weiteren Ausbildung und auch während des Studiums selbst an einem etwas älteren Haus mitgearbeitet und habe das ausgebaut für einen Freund. Ansonsten war ich schon immer der praktisch veranlagt war und eigentlich damit einen Ausgleich hatte zu meiner sonst doch sehr körperlich unanstrengenden Arbeit.
Ja, und ich habe handwerklich auch gar nichts eigentlich drauf oder damit zu tun. Meine Eltern haben schon immer gesagt, du musst gutes Geld verdienen, damit du Handwerk engagieren kannst. Aber ich bin eigentlich ITler. Und wir kümmern uns aber, weil das auch hier gebraucht wird, eben auch um die Aspekte, Internetauftritte und so weiter. Genau.
Aber hattet ihr irgendwie eine spezielle Affinität zu alten Häusern, zu alten Dingen in irgendeiner Form?
Ich überhaupt nicht. Also ich schaue mir gern solche Orte auch mal an. Privat wohnen wir extrem modern und clean und da brauche ich es einfach. Ja, also angeschaut schon, aber ja, für mich sind es oft auch dann Orte, die so ein bisschen museumsmäßig eben nur zum Anschauen sind, aber das Leben fehlt mir dann so ein wenig. Und dadurch ist es eher das Haus und die Sache an sich, die mich gefangen genommen haben.
Ich bin schon sehr geschichtsinteressiert, also ich gucke mir auch gerne alte Schlösserburgen an und so weiter. Aber selbst jetzt irgendwie auf die Idee gekommen, wäre ich auch nicht, sowas mal daran mitzuwirken.
Alte Gebäude sind für mich interessant, wenn es um alte Kirchen geht oder um alte Schlösser und Burgen, das ist auch schon immer was. Also wenn wir irgendwo im Urlaub sind, guckt man sich solche Gebäude immer an. Sind interessant, aber für mich meist noch interessanter wirklich die Geschichten darum. Also wie haben die Leute dort gelebt? Warum haben sie bestimmte Sachen so gemacht? Was war das Ansinnen dahinter? Also das war schon immer großes Interesse.
Wie seid ihr denn das allererste Mal mit dem Haus hier in Ducherow, mit dem Schloss Ducherow in Verbindung getreten? Es lag ja doch eine lange Zeit hier schon brach.
Ja, für mich ist so, wir sind jetzt seit 16 Jahren zusammen, fast. Und meine erste Nacht in Ducherow, da haben wir einen nächtlichen Spaziergang gemacht. Und mein jetziger Mann hat mich damals vor eine grüne Wand geschleppt und hat mir im Dunkeln erklärt, und hier steht ein Schloss und irgendwann kaufe ich das. Das habe ich natürlich geflissentlich verdrängt die ganzen Jahre, bis er dann vor 3 Jahren wieder mit dem drängenden Wunsch um die Ecke kam, es doch jetzt kaufen zu wollen.
Ja, von der Sache ist so, den Ducherowern an sich liegt dieses Haus schon sehr lange am Herzen. Alle kennen dieses Haus noch aus den 90er Jahren. Da wurden hier selbst Dorffeste gefeiert. Waren sehr schöne Feste. Das Haus war immer ein zentraler Ort in Ducherow. Und alle haben leider mit Bedauern feststellen müssen, dass das Haus immer mehr dem Verfall preisgegeben wird. Es wurde immer weiter umwaldet, so möchte ich sagen. Die Bäume wurden immer höher, das Haus wurde immer kleiner, die Fenster wurden immer kaputter und alle standen da und meinten, jetzt muss doch mal irgendwas passieren. Allerdings ist es so, dass die Gemeinde selbst nicht in der Lage war, dieses Gebäude irgendwie zu erwerben oder zu unterhalten. Und ja, ein richtiger Investor hat gefehlt. Der Vorbesitzer ist auch leider über die Jahre hinweg ins höhere Alter gekommen und war auch nicht mehr in der Lage dazu, irgendwas zu machen, war aber auch lange nicht bereit zu verkaufen. So, deshalb war immer so ein bisschen Gram in der Bevölkerung, was soll mit diesem schönen Ort passieren. Ja, und ich bin seit jetzt 5 Jahren in der Gemeindevertretung tätig, mittlerweile stellvertretender Bürgermeister. Und nachdem wir es in der Gemeindevertretung auch mehrfach diskutiert haben und mehrere Varianten angesprochen haben, festgestellt haben, es führt kein öffentlicher Weg hin, habe ich dann irgendwann gesagt, gut, dann muss ich halt mal selber anfangen zu forschen. Hab dann geforscht und habe relativ schnell auch Hinweise bekommen, wo man etwas finden könnte dazu, zum Eigentümer, und habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen. Das Ganze ist 3,5 Jahre her.
Aber nochmal zu dir, Evi. Du hast ja eben gesagt, du bist im Nachbarort auch groß geworden, 7 Kilometer von hier. Kanntest du dieses Haus überhaupt nicht?
Gar nicht. Gar nicht, weil es war ein anderer Landkreis, genau. Es war Ostvorpommern und wir waren ja UER, ne? Es war ein anderer Landkreis und uns hat es auch gar nicht so in diese Richtung verschlagen eigentlich. Von daher wusste ich überhaupt nichts davon. Und wir haben auch jetzt eine nette Geschichte gehabt. Eine Dame, die einen Lebensgefährten hatte im Haus gegenüber und der die Jahre über gar nicht klar war, dass hier überhaupt ein Schloss steht. Also die Nicht-Ducherower wussten gar nicht, dass hier ein Schloss steht, weil es bis zur Dachkante eingewachsen war.
Und man muss auch dazu sagen, wenn man nicht gerade in den Ort rein will, dann fährt man eigentlich an der Bundesstraße komplett am Ortskern vorbei. Und dadurch hat man eigentlich auch kaum eine Chance, das, selbst wenn man es wüsste, zu sehen.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. 2022, glaube ich, habt ihr das Haus hier übernommen. Was war denn der erste Impuls, diesen Schritt zu tun oder zu wagen? Es ist ja doch schon ein bedeutender Schritt, den man denn da tut.
Wie gesagt, wir haben ja Kontakt zum Verkäufer aufgenommen vor 3,5 Jahren, waren dann im Gebäude selbst drin, haben dann, oder ich durfte dann erstmalig feststellen, wie schön das Gebäude auch von innen ist. Sicherlich auch durch DDR-Architektur nicht unbedingt verschönert worden, aber trotzdem waren ja die alten Elemente alle zu sehen.
Also du kanntest das Haus jetzt noch nicht aus der Zeit davor?
Nein, ich kannte das nicht von innen, nur von außen. Wir waren als Kinder nie hier, dann war zwischendurch, als es mal Lost Place war, was für uns spielte keine Rolle. Wir waren anderweitig beschäftigt und dann hier irgendwann rein, weil wir einfach gesagt haben, dieses Haus, diese Substanz, man kann das nicht verfallen lassen. Da ist noch zu viel gute Substanz drin und wir haben ja die ersten großen Schäden gesehen. Wir haben ein Flachdach, was leider arg gelitten hat, wo das Wasser 10 Jahre lang durchs Gebäude gelaufen ist, aber ich sag mal, 95% des Hauses waren in einem relativ guten Zustand. Und dann weiter zu gucken, wie es weiter verfällt, konnten wir nicht zulassen. Und das war so eigentlich dieser Impuls, wir müssen jetzt was machen, um das Haus zu erhalten und zu retten.
Was ging dir denn damals durch den Kopf, als du das erste Mal durchgegangen bist? Hat sich die Bedeutung so bestätigt?
Ich glaube, die Bedeutung konnte ich damals noch gar nicht abschätzen. Es war einfach wirklich diese Grundinteresse oder dieses Grundinteresse, dieses Haus nur vor dem Verfall zu retten. Das war eigentlich diese Hauptambition, warum man das damals gemacht hat. Und wenn es irgendwann 10 Jahre später irgendjemand kommt, der irgendein Konzept oder irgendwas damit vorhat, ist auch in Ordnung, aber wir müssen es zumindest bis dahin erstmal bringen, dieses Haus. So, und das war trotzdem nicht so einfach für uns. Wie gesagt, ich habe es mit jemandem zusammengekauft, mit dem Jens Uwe. Und als wir dann wirklich so weit waren, zum Notar zu fahren, da war uns schon mulmig auf dem Weg nach Berlin. Und selbst beim Notar, als dann der Vertrag zur Unterschrift da lag, hat Jens den Vertrag auch erst zu mir rübergeschoben. Ich habe ihn dann wieder zurückgeschoben, hat dann wieder geschoben. Wer unterschreibt denn nur zuerst? Ich sage, wenn ich zuerst unterschreibe, dann unterschreibst du nicht, ich sitze alleine mit dem Ding an. Ne? Also das war schon so ein bisschen, ja, sehr abenteuerlich. Und man wusste auch, man bindet sich jetzt, einen riesen Stein ans Bein. Ne?
Und du warst aber auch gleich von Anfang an hier mit drin.
Für mich war es in der Tat nicht Liebe auf den ersten Blick, was das Haus angeht, weil ich mich auch, ja, wie gesagt, für solche Häuser gar nicht so sehr begeistern kann, wie Micha das tut. Mich hat eher die Platane im Park überzeugt. Ich liebe diese Bäume und der Baum ist 150 Jahre alt und einfach schön. Er hat sehr gelitten über die Zeit. Jetzt atmet er gerade wieder ein bisschen auf. Und als ich die gesehen habe, dann ja, hat es mich schon mitgenommen. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich wusste, dass es der Lebenstraum meines Mannes ist. Und sowas geht halt nur, wenn beide komplett an einem Strang ziehen. Und ich hätte es ihm gar nicht ausreden können, vermutlich. Er schüttelt gerade den Kopf. Ich hätte es aber auch nicht gewollt. Ich glaube, wir sind schon gemacht für so ein Projekt. Und es ist aber auch so, niemand hätte im Ansatz ahnen können, was daraus wird, auch in dieser Kürze der Zeit bis jetzt. Hätte man absehen können, all die Dinge, die jetzt passiert sind, die hat ja keiner vorhergesehen. Es ging ja wirklich nur darum, okay, dieses Haus soll vor dem weiteren Verfall gesichert werden. Viel weiter haben wir ehrlich gesagt gar nicht gedacht und vielleicht war es auch ganz gut so.
Ihr hattet vorhin im Vorgespräch so eine schöne Anekdote erzählt, dass euer Sohn auch die Idee hatte, dass man etwas mit diesem Haus anfangen müsste. Die müsst ihr uns nochmal versuchen zu erklären.
Ja, wir haben zu Hause gesessen auf der Terrasse und dann kam unser Sohn Kurt von der Schule. Der Schulweg geht ja direkt am Haus vorbei. Und man konnte in den vergangenen Jahren immer weiter beobachten, wie die Wege durch die Wildnis immer größer wurden. Die Fenster, die man noch gesehen hat, ja, sind zerschmissen worden. Und unser Sohn kam nach Haus mit den Worten, Mama, Papa, das mit dem Schloss, das geht so nicht weiter. Ihr müsst da mal mit dem Bürgermeister reden. Der Bürgermeister muss dieses Haus, der muss doch das kaufen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das geht doch nicht, dass dieses Haus da so verfällt. Ja, und dann haben wir gesagt, Gott, das ist ein interessanter Gedanke. Wir mussten uns beide schon anschmunzeln. Und als es dann soweit war und wir dann wirklich unterschrieben hatten, sind wir dann abends, als ich aus Berlin zurück war, sind wir dann beide hoch zu ihm ins Zimmer und haben ihm gesagt, Kurt, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ja, welche möchtest du denn zuerst hören? Wir fangen mal mit der schlechten an. Ne? Die schlechte Nachricht ist, der Bürgermeister wird dieses Haus, das Schloss, also das wird nichts aus dem Gedanken. Ne? Das kannst du verwerfen. Dann war er natürlich erstmal traurig, die Ohren hingen. Und die gute Nachricht? Ja, die gute Nachricht ist, wir haben es gekauft. Ja, und dann war unser Kind überglücklich, ne? Konnte dann auch nicht mehr schlafen gehen, glaube ich.
Und um es dann nochmal komplett zu machen, haben wir kürzlich entdeckt, dass schon Michaels Vater, und ich glaube, deine Mutter hat es auch schon mal erwähnt, ja, gleich am Anfang, dass dein Vater auch schon Ambitionen hatte, das Haus käuflich zu erwerben, schon vor längerem. Es stand aber einfach lange Zeit nicht zum Verkauf. Von daher ist es anscheinend so ein Familiending.
Genetisch bedingt.
Genetisch bedingt, genau.
Könnt ihr denn das Haus und seine Anlage an sich noch mal ganz kurz visualisieren?
Die jetzige Anlage, also wir haben 15.000 Quadratmeter Fläche ringsherum. Wie gesagt, Wiesen, ein Teil Park, Hälfte ungefähr. Das Haus selber ist über 3 Etagen verteilt. Wir haben zwei oder ein Hauptgeschoss, das ist die Belle Etage. Die hat auch eine Deckenhöhe von 4,50 Meter ungefähr. Das untere Geschoss hat eine Deckenhöhe von 2,5-3 Metern. Ist die Wirtschaftsebene gewesen zu Grafenzeiten. Und dann haben wir ein Mansarddach mit einem Mansardgeschoss drin, wo aber auch eine Deckenhöhe von knapp 3 Metern ist. Also trotzdem relativ komfortabel, auch für spätere Nutzung. Und dann haben wir auch noch einen schönen Dachboden, in dem wir uns gerade befinden, ja, der eine eigene Atmosphäre hat. Und das sind in Summe 2000 Quadratmeter, nur mal so am Rande.
Ja, wir haben hier oben auch noch gar nicht so gesessen wie jetzt für diese Aufnahme. Ich finde es ganz schön, weil es hier auch immer so schön riecht, nach so ein bisschen auch nach Heuboden, obwohl ja wahrscheinlich das eher das Holz ist. Die Belle Etage war dann schon das, worin ich mich so ein bisschen verguckt habe, also diese Repräsentationsetage für die Gäste, die man erreicht über diese dreiläufige Treppe von unten kommend, ist verbunden komplett durch Doppelflügeltüren oder war ursprünglich mal verbunden durch Doppelflügeltüren, alle Räume miteinander von der einen Seite des Schlosses zur anderen bis in den Wintergarten hinaus. Die waren dann teilweise ja durch die Krankenhausgeschichte, kommen wir sicherlich später nochmal zu, zugemauert. Den Großteil haben wir jetzt wieder aufgemacht, haben auch ein paar Wände, die eingezogen wurden, wieder beseitigt, sodass wir Stück für Stück wieder zu diesem alten repräsentativen Charme zurückkommen. Und was noch ganz, habt ihr ja vorhin auch so ein bisschen bemerkt, als wir ins Schloss reingekommen sind, bei uns geht es nicht treppauf, sondern hinab. Das ist ein bisschen untypisch. Deswegen kommt auch oft der Gedanke auf, dass es eigentlich älter ist, weil Duchero früher ja auch ein Rittergut war, dass dieser Saal mit den 4 massiven Säulen und diesem großen Kamin eigentlich eher so ein Rittersaal sein könnte. Aber es ist wirklich 1872, 73 erst erbaut worden. Und dieser Saal ist einfach, also die Treppe nach unten, man wollte in diesem Sockelgeschoss schon eine herrschaftliche Höhe für diesen Eingangsbereich. Und deswegen, da es nicht unterkellert ist, hat man es eben nach unten gebaut, um es nach oben größer wirken zu lassen. Und von da aus geht es dann in dieses Sockelgeschoss zu den Wirtschaftsräumen. Auf der einen Seite war noch ein Familienarchiv der von Schwerins. Dann die Treppe eben nach oben in diese Repräsentationsetage mit dem Zugang zum Wintergarten und darüber die Wohnräume befindlich. Das ist die Version, die jetzt da ist. Also das Haus wurde, wie gesagt, 1872, 73 so erbaut von Bernhard von Schwerin, dem ersten Grafen hier. Und dann wurde es 1906, als es seinem Sohn Ulrich vererbt wurde, hat er es mit seiner Frau Clara nochmal deutlich erweitern lassen, jeweils um eine Achse an den Seiten. Dann sind diese Renaissance-Giebel dazugekommen, ein großer Wohntrakt, der repräsentative Wintergarten mit der Freitreppe, die ja Schauplatz für alle Familienporträts und Bilder auch war. Ja, und sie haben einfach das Haus für sich größer, repräsentativer gemacht, weil sie zum einen den Platz brauchten. Sie haben unglaublich viel Personal gehabt. Also es waren 50 Räume, 38 Wohnräume ungefähr, die auch alle bewohnt waren vom Personal, teilweise von Hauslehrern. Also es war ein fröhliches Treiben im Haus. Und sie wollten es auch einfach schöner und größer, weil Clara andere Dinge gewohnt war aus Kinder- und Jugendtagen und auch hier in dieses ländliche, dörfliche ein bisschen Flair bringen wollte.
Und die ganze Anlage ist ja eigentlich noch ein bisschen größer, dazu zählt der Park, aber das Haus ist auch ausgerichtet nicht auf den Ort, sondern auf einen Nachbarort, der eigentlich auch mit zur Familie gehörte, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also der Hauptsitz war früher in Buso. Das liegt eben nördlich von hier. Deswegen ist eben auch der Haupteingang nicht, wie eigentlich üblich, Richtung Dorf, Richtung Kirche ausgerichtet, sondern Richtung Buso. Und ja, es gab vor dem Schloss ein Rondell, wo dann quasi auch die Familie eben aus Buso hier quasi die Verwandten besucht hat. Und deswegen eben diese nicht typische Ausrichtung zum Dorf.
Gibt es da noch irgendwelche Zeugnisse, die darauf hindeuten, also diese Achse, existiert die noch?
Also es ist so, dass der Gutshof, der war schon viel früher da. Der ist auch schon einmal abgebrannt zwischendurch, wurde dann wieder aufgebaut. Der war U-förmig ausgerichtet mit, ich glaube, 6 großen Stallgebäuden. Und man hat dieses, im Prinzip als die Bahnstrecke hier angelegt wurde, wurde es dann nochmal attraktiver, das Gutshaus eben oder von hier aus das Gut zu verwalten. Vorher hat man das aus Buso gemacht und dann hat man dieses Gutshaus so gesetzt, dass der Haupteingang des Schlosses eben zum einen zum Gutshof zeigte, aber auch zum Mutterhaus nach Buso. Es gab eine Straße, die wirklich, wenn man auf der Landkarte schaut, man könnte Lineal dranlegen, ganz gerade zum Mutterhaus nach Buso zeigt. Genau.
Du hast dich ja schon eingehend mit der Geschichte, mit der Chronik befasst. Wo liegen denn die Ursprünge? Die Familie von Schwerin, ist die von Anfang an hier ansässig gewesen? Der preußische Staat spielte auch eine gewisse Zeit lang hier wahrscheinlich eine Rolle?
Die Familie Schwerin hat schon sehr, sehr früh, ab dem 15. Jahrhundert schon, Ländereien auch hier besessen. Zwischendurch waren viele Gutshöfe auch in Verpachtung. Und mit Bernhard von Schwerin, oder besser seinem Vater Karl, der der Erste in Buso war, in dem Haus haben sie so nach und nach, nachdem sie ihre Kriegsdienste beendet hatten, haben sie diese Güter dann aus der Verpachtung zurückgeholt. Und Bernhard, wie gesagt, war dann der Erste, der hier das Gutshaus erbaut hat und mit Valeria von Katte hier eingezogen ist. Und einem ihrer Briefe entnehmend haben sie in diesem Haus 33 glückliche Jahre miteinander verbracht. Und sie ist dann, als er gestorben ist, nach Buso gezogen, hat dort ihren Witwensitz bezogen. Und der Sohn Ulrich hat das hier übernommen, 1906.
Die Enteignung, die fand aber nicht direkt nach Kriegsende statt, also nicht im Mai oder Juni, Juli, wie auf den meisten Gütern, sondern deutlich später, ne?
Ja, das Haus war schon mit Flüchtlingen besetzt zu dem Zeitpunkt, die Ulrich aber selber auch aufgenommen hat. Also sie haben sie selber ins Haus geholt. Die ganzen Zimmer waren voller Flüchtlingsfamilien. Dann saß eine Zeit lang auch die NS-Gauleitung mit im Haus. Gibt es noch so eine Anekdote, die ich gerade erst gelesen habe, dass ja auch einige Sachen gesprengt wurden dann noch so zu Kriegsende hin. Und da hat ein Familienmitglied dann mal so geschrieben, dass sie, als sie anfingen, im großen Saal unter der Treppe irgendwas Technisches aufzubauen, dass sie Angst hatten, sie wollen das Schloss noch sprengen auf den letzten Metern. Es war aber eine Funkstation für geheime Funksprüche. Und Ulrich ist zu der Zeit dann wirklich schon in ein einzelnes Zimmer, in die jetzige, also es wird später mal eine Toilette, damals war es eine Garderobe, die Damengarderobe. Dort hat er in einem Zimmer gehaust mit seiner Haushälterin dann zum Schluss und hat dann im September den Bescheid gekriegt, dass er innerhalb von 3 Stunden einen Koffer zu packen hat, den er tragen kann und sich dem Haus ja, zu entfernen hat und auch nie wieder zu kehren hat. Er ist dann in Antlam untergekommen nochmal für 6 Wochen bei Bekannten. Hat gehofft, dort bleiben zu können, aber sie wurden dann eben aufgefordert, einen Zug zu besteigen, einen offenen Zug. Er war schon 80-jährig ja auch zu dem Zeitpunkt. Und dann ist er mit mehreren Zwischenstationen 6 Monate lang über verschiedene Lager bis nach Marburg verbracht worden, ist dort in einem sehr jämmerlichen Zustand, den er selber in seinen Tagebüchern gar nicht so beschrieben hat, aber seine Tochter hat es sehr deutlich formuliert. Stark abgemagert und Läuse, Flöhe, fast erfroren, hat sie ihn aus diesem Lager auch nur durch einen Trick gerettet und hat ihn dann zu sich nach Marburg geholt, wo er dann noch Dezember 46 gelebt hat und dann mehr oder weniger bei recht guter Gesundheit eigentlich selber entschieden hat, dass es jetzt Zeit sei zu gehen. Und dann ist er auch einfach friedlich eingeschlafen nach dieser Ansage quasi. Und seine Tochter hat ihn dann heimlich, weil sie durften sich hier auch nicht wirklich blicken lassen, und ehemalige Hausangestellte haben sie auch nur ja, mit viel Angst reingelassen, hat sie ihn in einer Urne im April 47 nach Dochero zurückgebracht und hat ihn hier, wir haben an der Kirche eine Familiengrabstätte der von Schwerins, und hat ihn, wie sie in einem eigenen Brief beschrieben hat, sie hat ihn nach Hause gebracht und war dann auch nochmal im Schloss, hat auch nochmal versucht, an den Tresor zu kommen, hatte die Schlüssel aber nicht Und ja, hat noch ein paar Gemälde mitgenommen, weil doch einige Angestellte aus dem Haus für die Familie Sachen auch gesichert hatten, die sie dann mitgenommen hat. Und ja, so ist sie nochmal zu Besuch gewesen hier. Genau, und Ulrich ist heimgekehrt.
Wie ging denn die Nachkriegszeit weiter? Du hattest davon gesprochen, dass sie auch in der Krankenhausstation mehr oder weniger untergebracht war. Aber die unmittelbare Nachkriegszeit, da waren vor allen Dingen Flüchtlinge hier erstmal untergebracht. Wie funktionierte das Haus in der Nachkriegszeit beziehungsweise bis kurz vor die Wende?
Na, mach ruhig.
Soll ich, ja.
Ja, es ist in den Schlossführungen sein Part, deswegen lassen wir ihm das jetzt.
Ja, im Prinzip zum Kriegsende hin sind ja natürlich auch viele Verwundete auch schon von der Front zurückgekommen nach Duchero. Die wohnen dann zunächst im Mühlenstein, das ist hier eine Gaststätte im Ort gewesen zur damaligen Zeit, erst untergebracht und im Haus am Dorfplatz. Aber schnell ist allen klar geworden, der Platz reicht nicht aus, es kommen zu viele Verwundete zurück. Und dann ist man auf die Idee gekommen, die Verwundeten einfach ins Schloss zu bringen, weil dort mehr Platz war. Und der Wintergarten eignete sich auch hervorragend als OP, weil dort ein ganz besonderes Licht ist. Merkt man selber, wenn man jetzt reingeht. Wir haben zwar jetzt nur eine provisorische Plane oben drüber gezogen, aber es ist trotzdem, das Abendlicht ist einfach faszinierend und es ist gut ausgeleuchtet als OP super zu nutzen. Und so begann die Geschichte als Krankenhaus. Also es wurde dann Außenstelle des Anklamer Krankenhauses, ist dann ganz schnell umfunktioniert worden, nicht mehr als OP genutzt worden, also als klassisches Krankenhaus, sondern es wurde mehr oder weniger die Seuchenstation von Anklam. Alle, die mit irgendwelchen Krankheiten ankamen, wurden dann nach Duchero verbracht, um dann hier auskuriert zu werden. War keine schöne Zeit fürs Haus, denn es gab sehr viele Todesfälle, also man spricht von täglich bis zu 7 Toten. In der Zeit ist auch die Leichenhalle, die draußen steht, gebaut worden. Ehemalige Schwestern, die hier gearbeitet haben, haben uns halt auch erzählt, wie schwierig es auch war, selbst die Toten dann die steilen Treppen teilweise runterzuschaffen. Also wirklich unter vollem Körpereinsatz mussten sie da zugange sein. Und dann ist die Phase der, ich sag mal, Seuchen vorbeigegangen. Man hat viel dann zum Schluss mit Tuberkulosekranken zu tun gehabt. Das war so das Letzte, was so als Krankheit hier so durchlief. Und die Tuberkulosekranken sind dann irgendwann aber auch so gewesen, dass die Medizin so weiterging, dass sie nicht unbedingt mehr gestorben sind. Es wurde dadurch mehr ein Kurheim, ein TBC-Kurheim, die Mottenburg, hat man dazu gesagt. In der Zeit sind auch draußen im Park 2 Liegehallen entstanden. Die existieren heute noch, werden vom ortsansässigen Karnevalsverein genutzt als Vereinsheim. Und damit kehrte auch so langsam wieder auch geselliges Leben ins Schloss zurück, weil die Patienten, die hier gewesen sind, haben halt ein Jahr, anderthalb Jahre hier Zeit verbracht. Und dann gab es eine Krankenhausband. Und in dem Zusammenhang wurde leider auch der Wintergarten überbaut. Wir haben da jetzt so einen sehr unschönen Klotz vorne drauf, wo eigentlich die Terrasse hingehört. Aber es war einfach der Gemeinschaftsraum, der gebraucht wurde. Dann, wie gesagt, das gesamte Haus an sich wurde umgebaut. Die großen Säle waren für Krankenhausbetrieb ungeeignet. Das heißt, man hat Wände eingezogen, um einzelne Patientenzimmer wieder zu bekommen. Durchgangszimmer wurden so verbaut, dass Türen wieder geschlossen worden sind, dass man wirklich einzelne Krankenhauszimmer entstehen lassen konnte. Ja, und so ist das Haus dann aus der Tuberkulosezeit mehr oder weniger in ein Pflegeheim umgewandelt worden. Alle, die grundsätzlich austherapiert waren, aber nicht alleine leben konnten, sind dann nach Duchero gekommen. Und das war eigentlich die Geschichte bis zum Ende, dass es dann das Kreispflegeheim wurde hier in Duchero und so eigentlich auch am Ende geschlossen wurde. Es wurde Gott sei Dank, muss ich sagen, 1993 noch einmal komplett saniert. Wir haben ein neues Dach bekommen. Der Dachstuhl, in dem wir uns gerade befinden, sieht man auch, also viele neue Elemente drin. Komplett neu eingedeckt, doppelgedeckter Biberschwanz, alles schön vermörtelt, heute unbezahlbar. Dieses Dach hat diesem Haus das Leben gerettet, muss ich einfach so sagen. Das ist das A und O, kein Wasser von oben, ist viel wert. Und die Fenster sind komplett gewechselt worden. Wir hatten dann doppelt verglaste weiße Holzfenster im gesamten Haus. Und die gesamte Heizungsanlage wurde auch erneuert. Der Heizkessel steht heute noch. Das Problem an der ganzen Sache war, nach der Schließung des Gebäudes war Kupfer sehr wertvoll. Das heißt, die gesamten Kupferleitungen sind alle wieder rausgerissen worden. Die haben alle Beine bekommen, sind verschwunden in alle Himmelsrichtungen. Ja, die Heizung, alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde rausgetragen. Und so ist das Haus dann 95 vom Pflegeheim leergezogen worden erst. Und dann noch 2 Jahre weiter genutzt worden vom Heimatverein hier aus dem Ort, bevor es dann ganz abgeschlossen wurde. Und jetzt dann bis 22 eigentlich ungenutzt, Leerstand und gerade in den letzten 2 Jahren dem Verfall preisgegeben wurde während dieser Corona-Phase. Viele Jugendliche haben sich hier halt wirklich, war der Dorfspielplatz. Man war unentdeckt, ringsum war alles grün, keiner hat es gesehen. Ab und zu hat man im Dorf nur Scheibenklirren gehört, mehr war nicht zu erkennen oder zu hören vom Schloss.
20 Jahre Leerstand, warum hat es das Haus so schwer gehabt in der Zeit?
Ja, weil es eben ein Lost Place war, weil es durch den Wald ringsrum gut versteckt war und so. Also man konnte beobachten, wie die Zäune jeden Tag ein bisschen mehr runtergetrampelt waren und die Wege im Schlosspark immer breiter wurden. Und ja, es ist einfach ein unbeobachteter Abenteuerspielplatz war. In der Zeit ist auch leider sehr, sehr viel kaputt gegangen. Also der Dorfchronist ist ja auch immer wieder reingegangen und hat Fotos gemacht vom Haus. Und von daher wissen wir auch, wie lange Stuckelemente oder der wunderschöne Holzeinbauschrank in der Bibliothek noch heil waren. Und dass es nicht hätte jetzt restauriert werden müssen, wenn man es einfach heil gelassen hätte. Wiederum ist es auch so, es waren Jugendliche dabei, die mittlerweile über Projekte, die wir auch mit der Schule zusammen gemacht haben, wieder zurückgefunden haben und jetzt in diesem Verein mitarbeiten und mithelfen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und wir haben auch toi toi toi, bis auf eine kleine Ausnahme, ganz am Anfang mal nie wieder irgendwas Negatives hier am Haus erlebt.
Ja, ein Reiz war wahrscheinlich wirklich einfach mal auch einen Punkt zu setzen oder einen Flock einzuhauen, oder wie soll ich das sagen, dass man einfach mal mit Eigeninitiative auch was bewegen kann im Dorf. Dass man einfach sagt, okay, wir machen das jetzt einfach. Wir sind natürlich ins private Risiko gegangen. Wir haben ja schon gesagt, das Haus ist nicht einfach irgendwie übertragen worden. Es wurde wirklich gekauft. Es ist auch eine entsprechende Summe über den Tisch gegangen. Das muss man dann schon wollen. Aber am Ende war es wirklich so, dass wir gesagt haben, so geht's nicht weiter. Und wenn nicht wir, wer dann?
Naja, man muss auch ganz ehrlich sagen, wir brauchen beide schon immer irgendwie ein Projekt. Das muss man auch sagen. Wir waren ja dann auch eine Weile mit Familiengründung, Hausbau und den Kindern beschäftigt. Aber so ein bisschen sind die ja jetzt auch schon aus dem ganz pflegeintensiven Alter raus. Und irgendwie brauchen wir beide schon immer ein Projekt.
Jetzt haben wir ein neues Kind.
Und ja, das, sehr großes Kind.
Und das, was ihr halt auch gut könnt, ist andere Leute damit anstecken. Also das war für mich als Nicht-Ortsansässiger eben doch Wahnsinn zu sehen, wie viele sich hier sofort beteiligt haben. Ich kenne die beiden natürlich jetzt schon lange und gut, aber ich habe mich auch gefragt, okay, wie willst du es hier voranbringen? Wie soll es hier funktionieren? Aber dann zu sehen beim ersten Arbeitseinsatz, dass hier eben 80 Leute stehen, die wirklich mit anpacken. Da waren unzählige Kettensägen dabei, die ganzen Bäume sind nur so gefallen. Das war schon beeindruckend und ja, das hängt unter anderem auch an euch, dass die Leute da eben so gerne mit dabei sind, weil es eben vorangeht, weil es für den Ort ist, weil es nicht irgendwie nur ein geschlossenes Gebäude bleiben wird, sondern es ist halt offen, es soll für den Ort sein und das, glaube ich, macht das hier besonders.
Nehmt uns doch mal ganz kurz in diesem Moment mit. Ihr habt euch dann entschlossen, hier anzupacken, habt die Dorftrommel gerührt und habt alle eingeladen, mitzuhelfen. Oder war von Anfang an gleich klar, das ist eine riesen Community, jeder hat Lust, diesen Platz zu sichern?
Wir konnten gar nicht einschätzen, wie die Resonanz aussieht. Wir wussten, das wird irgendwie einen Ruck geben im gesamten Ort. Wir haben es dann Ende Juni 22, haben wir es auf der Gemeindevertretung dann öffentlich gemacht, in der Gemeindevertretersitzung. Dann war es aber so, wir haben noch gar keine Idee gehabt, wie gehen wir es jetzt genau an. Wir hatten 2 Tage vorher die Kaufsumme überwiesen und waren damit dann berechtigt, das Haus überhaupt erstmal zu betreten. Und in dem Moment haben wir einfach nur bekannt gegeben, wir haben es jetzt gemacht, dass alle Bescheid wussten. Und dann haben sich die Ereignisse in den nächsten Tagen eigentlich mehr oder weniger überschlagen, weil die Leute auf uns zugekommen sind und haben gefragt, wann können wir dann mal kommen, wir wollen mithelfen. Und daraufhin haben wir uns entschlossen, dann Mitte Juli einen größeren Arbeitseinsatz zu organisieren. Man muss bedenken, wir hatten kein Wasser, wir hatten keinen Strom, wir hatten nichts hier. Wir hatten nur einen Urwald und haben im Prinzip alles aus dem Transporter heraus mit Stullen schmieren und mit Kuchen ausgeben und Bratwurst auf dem Gasgrill. Ja, und im Prinzip wussten wir auch gar nicht, wie viele Leute kommen. Die Leute, die kommen, was können die? Was haben die für Technik dabei? Haben die Technik dabei? Wie gehen wir damit um? Aber es war so ein Gewusel ums ganze Haus herum. Es war einfach nur faszinierend. Und diese Stimmung unter den Mithelfenden war eigentlich nur ja, faszinierend.
Vom ersten Moment an eigentlich, muss man sagen, ja. Man hätte das nicht im Ansatz erwarten können, was jetzt hier passiert ist oder was auch immer noch passiert. Also kann man ja gar nicht vorhersehen. Eigentlich war ja dann der Fokus, das Haus wollen wir jetzt sichern und jetzt müssen wir aber erstmal irgendwie den Urwald ringsrum beseitigen und naja, ein paar helfende Hände wären ganz gut, wir laden mal ein. Diese Resonanz und alles, was danach passiert ist bis heute, ist unfassbar und macht uns auch demütig und macht uns dankbar und Ich habe permanent ein schlechtes Gewissen, auch den Vereinsmitgliedern. Wir haben ja dann auch einen Verein gegründet gegenüber, weil die hier unglaublich viele Stunden arbeiten. Und ich habe eigentlich immer das Gefühl, wir sind in einer, wir müssen euch was zurückgeben, Schuld. Und die sagen dann immer, nein, und es macht uns doch Spaß oder wir wollen das. Und ihr müsst euch nicht, also ihr müsst nicht dankbar sein so in diesem Übermaß. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, wir sind denen so viel schuldig, dass wir das niemals zurückgeben können.
Aber was ich nochmal verstehen muss, ist, dann hattet ihr ein Haus, ihr hattet dann am Ende auch die Leute, die vor dem Haus standen und mithelfen wollten. Aber hattet ihr auch eine Idee, was aus dem Haus schon werden kann, so eine Art Vision? Oder war es erstmal die Vision zu sagen, das Haus muss erstmal gesichert sein und der Rest, der findet sich dann schon?
Also ganz ehrlich, hatten wir keinen wirklichen Plan. Eigentlich völlig naiv.
Bescheuert.
Jetzt im Nachgang völlig naiv, bescheuert, aber ja. Damals machte das alles Sinn. Und ich bin meinem Mann da auch einfach blind gefolgt. Vertrauensbeweis. Vielleicht ist das auch gut so, dass man vorher sich gar nicht so viele Gedanken macht, was alles so kommt. Und ich sage auch immer wieder, das ist einer der häufigsten Sätze, den ich glaube ich sage, wir kommen gar nicht zum Pläne machen, weil dieses Haus einfach seinen eigenen Plan mit uns hat. Ganz, ganz viele Dinge, also 80, 90% von den Sachen, die hier stattfinden, so wie auch dieser Termin heute, sind Sachen, die wir nicht von uns aus in die Wege geleitet haben, sondern die zu uns kommen. Und dieses Haus macht das in einer Kontinuität und in einem Takt, der manchmal sogar für uns schon sportlich ist, dass wir den überhaupt halten können. Von daher, es war klar, dass das, wir sind keine kleine Gemeinde und wir haben zum Beispiel keinen Café mehr. Wir haben wenig Möglichkeiten, mal einen großen Raum anzumieten und solche Sachen. Da war klar, okay, es soll in die Richtung gehen, da ja auch von Anfang an klar wäre, wir wollen es nicht für privat, wir wollen es nicht zumachen. Es soll ein offenes Haus sein für Gäste, für Leute aus dem Ort, für Veranstaltungen. Das war schon klar und dass wir auch Räume schaffen wollen, die anmietbar gemacht werden können, dann für Festivitäten so. Die Richtung war schon so klar, aber einen genauen Plan hatten wir eigentlich nicht.
Der allererste Arbeitseinsatz, der dann hier anstand, was war Gegenstand der Arbeiten?
Wir haben 3 Tage vorgearbeitet, muss ich zugeben. Also wir sind hier nicht durch das zugewucherte Tor gegangen an dem Samstagmorgen, sondern wir hatten zumindest schon den Schlossvorplatz beräumt mit schwerer Technik, dass wir überhaupt erstmal einen Ausgangspunkt hatten. Man konnte dann von der Stelle aus das Haus auch schon wieder sehen, aber links und rechts um das Haus herum war immer noch der Urwald. Im Prinzip, nachdem wir die Leute gesehen haben, die da waren, die Kettensägen, die da waren, die Astscheren, die da waren und die vielen fleißigen Helfer, war uns klar, wir bilden 2 Trupps. Ein Trupp geht links rum, ein Trupp geht rechts rum und hoffentlich treffen sich abends auf der anderen Seite, sodass wir wirklich wieder Luft und Licht ans Haus bekamen. Dann war, wie gesagt, die untere Etage komplett zugemauert, die Fenster. Also die Fensterflügel waren ausgehängt, die standen im Haus und das Haus war zugemauert und wir haben dann angefangen, die Öffnung alle wieder herzustellen. Sprich, das Mauerwerk wurde wieder rausgeschlagen, um erstmal das Haus atmen zu lassen, dass auch wieder Licht in die untere Etage reinkam. Und man hat es auch richtig gemerkt, dieses Haus hat einmal so ganz tief ausgeatmet.
Was waren denn jetzt die größten Herausforderungen bisher? Jetzt seid ihr 3 Jahre inzwischen hier.
Ja, alles ist irgendwie eine Herausforderung. Also es gab es irgendwelche, geht nicht, gibt's nicht.
Was ist groß? Also für andere ist vielleicht groß, wir müssen dann Fenster einbauen. Wir wechseln gerade 99.
Ich glaube, was schon auch ein kleiner Prozess war, dass der Schlossverein sich so findet, wie er sich jetzt gefunden hat. Wir waren anfangs, also bei den ersten Arbeitseinsätzen, wie gesagt, 80 Leute teilweise. Viele davon sind wiedergekommen, manche nicht. Es gibt mittlerweile so einen harten Kern, der wirklich regelmäßig dabei ist. Wir haben jetzt auch um die 85 Mitglieder im Schloss. Und ja, dass jeder so ein bisschen seine Rolle findet. Also jeder bringt ja verschiedene Sachen mit, die er kann. Wir haben teilweise Zugezogene, die jetzt in Rente sind, die kennen sich mit Holz aus. Manche haben früher auf dem Bau gearbeitet, die können bestimmte Sachen einfach sehr gut. Andere sind wieder jünger, vielleicht handwerklich nicht so begabt, kümmern sich um Social Media oder solche Sachen.
Da gibt es auch welche von, ja.
Genau, also jeder findet so ein bisschen seine Rolle im Verein. Und das ist aber auch das, was es eben besonders macht, dass jeder das mitbringt, was er halt kann. Und aber das hat eben ein bisschen Zeit auch gebraucht, bis sich das rauskristallisiert hat, bis jeder auch wusste, wie der andere vielleicht tickt, was er auch vielleicht für Macken hat und das eben auch so ein bisschen zu nehmen weiß. Und ich glaube, mittlerweile sind wir da sehr gut zusammengewachsen.
Ja, ich glaube eigentlich gar nicht, dass es so baulich jetzt da hat mein Mann immer so schon die ganz genaue Vorstellung, wie dieses Haus in 20 Jahren mal aussehen wird. Das hat er von Anfang an so in sich gehabt und das wird so nach und nach, Stück für Stück, so wie auch Geld da ist oder Fördertöpfe eben auch angezapft werden können, wird das abgearbeitet. Aber in der Tat, so dieses Zusammenfinden der Menschen ist so, das haben wir jetzt gestern auch wieder, die Dame, die unten jetzt 2 Etagen unter uns die Kunstausstellung macht, die war vorgestern noch sehr skeptisch, weil das Haus eben noch durch dieses ganze Fenster einbauen sehr, sehr staubig war und noch gar nicht so repräsentativ. Und die hat vorhin in ihrer Eröffnung auch gesagt, in ihrer Eröffnungsrede, für sie war es absolut faszinierend, wie dieser Schwarm hier gestern eingefallen ist und innerhalb von 3 Stunden jeder wusste, was er zu machen hat, jeder wusste, wo er was zu holen hat und innerhalb von 3 Stunden war dieses Haus picobello und so, wie es sein muss und die Energie und diese Kraft, die von diesen Leuten ausging und es ist schon so ein bisschen eine gewachsene Sache und ja klar gibt es auch mal auch untereinander so ein bisschen querelen. Das gehört einfach dazu, wenn sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Die würden sich im normalen Leben niemals begegnen teilweise. Und hier funktioniert es ja. Aber für diese große Sache finden sie sich dann auch immer wieder zusammen. Und das ist schön. Aber ja, ich glaube, so ganz große Herausforderungen, wo wir gedacht haben, das kriegen wir gar nicht hin, gab es bis jetzt noch nicht. Dafür sind wir auch einfach zu, ja, geht nicht, gibt's nicht.
Das muss man auch dazu sagen, das ist aber auch das Grundmotto, was wir von vornherein auch vor dem Kauf uns schon auf die Fahnen geschrieben haben. Ganz wichtig für uns ist, nicht müssen. Wenn wir hier 4 Monate nicht hergehen, dann ist es auch so. Wir machen das natürlich nicht, aber theoretisch wäre es so.
Wenn es jetzt mal nicht 4 Tage sind, dann ist es schon viel.
Ja, aber also ganz oft stehen Gäste hier und sagen, oh Gott, es ist noch so viel zu machen und was soll es mal werden? Und oh, haben Sie keine Angst vor den ganzen Aufgaben? Ja, und dann sagen wir auch immer, es ist von Anfang an ja klar, dass so ein Haus niemals irgendwie Geld zurückbringt. Du wirst niemals was einnehmen. Wir haben keinen Zeitdruck eigentlich, wenn wir ihn uns durch Termine nicht selber machen, was uns aber gut tut, weil wenn wir Termindruck haben, dann performen wir besonders gut. Ne? Also dann muss eben vor dem Sommerfest müssen jetzt noch die Wege in den Park in den nächsten 4 Wochen und vor der Hochzeit im August muss noch die Decke rein, damit beim Catering da nichts aufs Buffet fällt. Aber eigentlich haben wir keinen Druck. Wir müssen gar nichts. Und wenn wir morgen sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, dann schließen wir die Tür ab und gehen nicht mehr her. Das haben wir im Hinterkopf. Und dadurch fühlt es sich immer so an, als wenn die Pflicht fertig ist und der Rest ist Kür.
Aber es ist auch eigentlich das Gegenteil der Fall. Also die Leute, die vor 3 Jahren mal hier waren und gesehen haben, wie es losging, sind eigentlich immer erstaunt, wie es jetzt schon aussieht. Also wie viel schon passiert ist. Und ich glaube, damit hätte auch vorher keiner gerechnet. Also es ist schon ein sehr hohes Tempo und hoher Takt, der hier.
Ja, wir haben ja mit unseren Vereinsmitgliedern, wir können sie ja nicht nur ausbeuten. Wir haben ja Silvester hier zusammen gefeiert alle. Und da habe ich eine schöne Rede gehalten und habe versprochen, dass wir in diesem Jahr, muss ich selber lachen, ein bisschen ruhiger machen und dass wir Vereinspflege noch ein bisschen mehr machen und gar nicht so viel bauen und arbeiten. Dann kam diese Fördermittelgeschichte spontan mit den Fenstern dazu und jetzt ist es doch wieder ja ein ganz schöner Takt und ich werde dann nochmal Silvester nochmal neu ansetzen für 2026.
Dann nehmen die das als Drohung auf, wenn du sagst, es wird ruhiger. Dann sag ich, ja, ja.
Es hat sogar ein Vereinsmitglied schon gesagt, ihm geht es schon fast so schnell.
Wenn man so ein Haus wie dieses, wie Schloss Ducherow, umbaut, dann will ja eigentlich auch immer der Denkmalschutz mitsprechen. Und häufig ist die öffentliche Meinung die, dass man da etwas machen muss, das man vielleicht nicht unbedingt will und was am Ende vielleicht auch noch viel Geld kostet. Wie gelingt die Einbindung des Denkmalschutzes bei euch?
Also wir haben ja aufgrund der zeitlichen Not für den Abruf der Gelder für die Fenster, waren wir eigentlich positiv überrascht, wie gut wir dann doch mit der unteren und der oberen Denkmalschutzbehörde zusammengearbeitet haben. Die waren auch wirklich sehr wohlwollend, muss man so sagen. Vielleicht auch, weil sie sich mit dem Projekt beschäftigt haben und gesehen haben, was wir hier auf die Beine stellen und wie wir hier als kulturelles Zentrum von Ducherow wieder funktionieren. Die waren hier vor Ort. Grundsätzlich ist es so, dass wenig Unterlagen überhaupt existieren, warum dieses Haus denkmalgeschützt ist, was genau denkmalgeschützt ist und wie auch immer. Und ich glaube, wahrscheinlich dem geschuldet, dass man sich selber schon viele Gedanken gemacht hat und selbst auch so ist, dass man die schönen Türzagen in der Belle Etage, das wäre ja, also würden wir nie auf die Idee kommen, die irgendwie rauszureißen oder zu vernichten oder sonst irgendwas. Man möchte ja so viel wie möglich von der historischen Substanz erhalten und wenn man so auf die Behörden auch zugeht und mit denen zusammen auch arbeitet, dann kriegt man die auch ganz schnell auf seine Seite gezogen und dann sind sie auch gerne bereit, mit einem zu diskutieren. Man schafft das schon.
Wie eng ist da der Kontakt zur Behörde?
Der ist relativ gering. Wie gesagt, wir haben diesen Vororttermin gehabt. Oder zwei Termine hatten wir jetzt mittlerweile mit der Denkmalbehörde hier vor Ort. Im Endeffekt ist es so, sie möchten immer gern mitgenommen werden. Sprich, alles, was man macht, muss angemeldet werden, allen drum und dran. Aber sie sind auch, ja, wie gesagt, wohlwollend unseren Vorschlägen gegenüber aufgetreten.
Ja, und das war auch eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, dass wir die geholt haben. Mit dem Baumbestand haben wir es auch so gemacht, dass wir da jemanden geholt haben, die von Anfang an eben haben gucken dürfen, was ist da. Und dadurch waren die gleich uns wohlgesonnen und hatten auch, glaube ich, sehr schnell das Gefühl, okay, hier hat es auch ein bisschen Hand und Fuß und wird auch vorangehen. Und ja, dadurch, wie gesagt, können wir uns da überhaupt gar nicht beschweren, sind wir auch glücklich drüber.
Mich würde noch mal interessieren, wie gelingt denn die Umsetzung, wenn Handwerker jetzt nicht gerade überall zu finden sind auf der Straße und eine Projektförderung noch irgendwie mit einem Bewilligungszeitraum verbunden ist? Da gibt es dann enge Grenzen. Wie löst ihr solche Probleme?
Wir sind dann Gott sei Dank auf dem Lande unterwegs. Da kennt jeder jeden. Netzwerk ist das A und O. Da ist auch Jens Uwe sehr, sehr engagiert bei. Der kennt eine ganze Menge Leute. Ich kenne auch eine ganze Menge Leute. Da kriegt man ganz schnell die Handwerker mit ins Boot und spricht auch ganz klare Worte mit ihnen. Seid ihr in der Lage? Schafft ihr das bis dahin? Schafft ihr es nicht? Und am Ende ist es so, jeder weiß, wo der andere wohnt. Und wir möchten uns auch zukünftig in die Augen gucken können. Also deswegen sind alle bemüht, ein gutes Verhältnis zu schaffen. Und das ist nicht so anonym vielleicht, als wenn ich inmitten von Berlin irgendwie so eine Immobilie hätte und mir dann irgendeinen Handwerker suchen muss.
Ja, und ich muss auch sagen, die Gewerke aus dem Ort, also unsere neue Sanitäreinrichtung unten, unser Dorf, Heizung, Sanitär, Mann, denen ist das dann auch eine Freude, herzukommen und das zu machen. Der Fliesenleger teilweise dann auch am Wochenende. Von daher haben wir auch im Verein ja noch Leute, die handwerklich begabt sind. Mein eigener Mann gehört dazu. Der stiehlt mit den Augen, wenn er Handwerkern zuschaut und kann sehr viel auch selber. Und wir haben im Verein auch einen Dachdeckermeister und ja, haben welche, die mit Elektrik können und haben welche, die die Wände wieder in Ordnung bringen. Also wir haben auch, ja, ich sag mal, den Teil, den wir mit unserer eigenen Hände Arbeit schaffen können. Dafür haben wir eben auch viele Leute, die es handwerklich gut können. Und für die großen Sachen, das ist eine andere Geschichte, sowohl baulich als auch finanziell, so wie die Fenster oder auch das Wintergartenprojekt, das läuft dann wirklich über größere Fördertöpfe und wird dann auch an Firmen gegeben, die es dann machen. Diese kleinen Sachen so Stück für Stück baulich das Haus wieder in Nutzung zu bringen, das machen wir in der Tat mit unserem Inner Circle unseres Vereins. Das sind so 35 Leute, die eben ganz aktiv hier immer wieder zu kleineren Arbeitseinsätzen jetzt auch zusammenkommen. Sehr, sehr regelmäßig.
Wie hat denn das Dorf hier vor Ort auf euer Engagement bis jetzt reagiert?
Ich glaube, anfangs waren sie vielleicht, also waren auch Skeptiker im Ort unterwegs. Muss man einfach so sagen, ist natürlich normal, wenn jemand so ein Projekt nimmt, dann heißt das ja klar, ne, wollen wir erstmal abwarten. Dann haben wir noch erklärt, wir möchten es gern zu einem öffentlichen Ort machen. Mhm, ist klar, verstehen wir. Na, wir warten mal ab. Mittlerweile ist es so, dass sich im Dorf ganz schnell Traditionen entwickeln. Das ist man erstaunt. Also einmal gemacht, schon ist Tradition, wenn es gut ist. Und wir sind jetzt so weit, dass wir bestimmte Festlichkeiten etabliert haben. Wir machen einmal im Jahr unser Weihnachtsglühen. Das machen wir bewusst immer am 28. Dezember, egal welcher Wochentag. Es liegt einfach daran, es ist zwischen den Feiertagen. Also nach Weihnachten, vor Silvester. Das ist meist so eine tote Familienzeit, wenn ich das mal so sagen soll. Wir haben viele Heimkehrer, die ihre Eltern besuchen, die treffen sich dann hier und dann möchten die auch ihre ehemaligen Klassenkameraden treffen oder alte Bekannte. Wo trifft man sich? Am Schloss. 28. Dezember, Weihnachtsglühen, läuft. Osterfeuer machen wir es ähnlich. Da wird nicht ganz so viel Tara gemacht. Das findet mehr außerhalb des Gebäudes statt. Dann wirklich Feuerschalen, Bratwurst, Glühwein, Bier, je nachdem. Alle sind glücklich, sind da. Sommerfest der Gemeinde, Anfang Juli immer, findet mittlerweile auch in diesem Jahr erstmalig direkt am Schloss statt, auf dem Schlossgelände, sodass die Leute schon merken, wir öffnen das Haus wirklich. Also wir reden nicht nur, wir machen es auch. Also wie gesagt, jetzt die Kunstausstellung, die gerade unten stattfindet. Wir haben mit der Schule sehr enge Zusammenarbeit. Weihnachtskonzerte haben hier stattgefunden für die Schule. Die jungen Philharmoniker waren schon hier, haben Konzerte für die Grundschule gegeben. Ja, und so können wir eigentlich die Latte von Terminen aufzählen, dass die Leute sagen, aha, das läuft wirklich und das funktioniert und sie kommen gerne hierher.
Warum glaubst du, dass der Ort hier so identifikationsstiftend ist?
Also ich glaube, das hat eben viel mit der Geschichte zu tun, dass eben immer Zentrum vom Ort war. Wir haben es ja vorhin auch schon gehört, auch die Grafen, die hier waren, waren eigentlich sehr beliebt, weil sie sich sehr um die Bevölkerung gekümmert haben. Und ja, das wissen die Dochower. Also das heißt, das ist quasi das Zentrum gewesen und soll es jetzt auch wieder werden. Und es kommt eben sehr gut an, wenn eben zum Beispiel die Feste wieder hier gefeiert werden, wenn man so einen zentralen Anlaufpunkt hat. Und dadurch, dass es so geöffnet ist und jeder eigentlich gern gesehen ist und auch jeder mit anpacken kann, auch jeder mal mit reingucken kann, ist es nicht so, dass es irgendwie isolierend ist, sondern es war ja auch zum Anfang der Slogan, mit dem wir so gestartet sind, Duchos neue Mitte. Und das ist es, glaube ich, jetzt schon geworden. Und deswegen stehen da eben viele auch so hinter dem Projekt, egal von wo. Wir sehen es ja auch teilweise, von wo wir zum Beispiel Spenden bekommen oder von wo die Website-Zugriffe sind. Es sind eben viele aus Greifswald, Berlin, von überall, die sich dafür interessieren und ja, das gerne hier verfolgen.
Der Verein, der hat ja Mitglieder offenbar aus der gesamten Breite des Ortes. Wie hat sich's entwickelt? Also man hat ja auch jetzt, Stand heute, oftmals so den Eindruck, wir sprechen hier von 60, 70, 80 Menschen, die hier aktiv dann arbeiten. Also es hat jetzt irgendwie auch den Charakter von so einem Happening. Wie hat sich die Sache so entwickelt, dass es so ein zentraler Bestandteil des Dorflebens sein kann?
Ja, ich glaube schon durch die drei Veranstaltungen, also die wir Ostern und Weihnachten machen und dann aber auch mit allen Vereinen des Ortes dieses Sommerfest zusammen. Solche Sachen sind schon wichtig für die Menschen, weil ja doch nicht so viel ringsrum an Zerstreuung da ist. Es ist schon schön, wenn so ein doch recht großer Ort, wir sind ja doch für ein Dorf recht groß, solche Sachen regelmäßig macht, wo man zusammenkommen kann. Ich glaube schon, dass das sehr verbindet. Und ja, ansonsten haben wir dann relativ zügig ja eben auch diesen Verein gegründet und von Anfang an da eben auch guten Zulauf gehabt und sind ziemlich schnell ein bunter Haufen geworden, der ja dieses gemeinsame Ziel hat, ja, diesen Ort zu bewegen und zu beleben.
Und so hart wie es klingt, die 2 Jahre Corona-Phase haben natürlich ihre Spuren hinterlassen in der Bevölkerung. Die waren alle ausgehungert nach irgendwelchen Projekten, die wieder gemeinsam stattfinden können und nicht jeder in seinem Kämmerlein weggesperrt wird oder wie auch immer. Und das war so dann dieser Startschuss, den wir dann gegeben haben, 22. So, und da haben wir jetzt ein Projekt als Gemeinde für alle gemeinsam. Und deswegen sind so viele aufgesprungen auf diesen Zug.
Genau, und ich glaube auch dieser Sinn, dieser Zweck, der dahinter steckt, eben dieses Gebäude erhalten, wieder auf Vordermann bringen, also nicht nur irgendwas tun, sondern irgendwas Sinnstiftendes tun. Ich glaube, das ist auch für viele wichtig.
Ja, ich glaube schon, dass man es auch einfacher hat, wenn man aus dem Ort ist. Die Menschen sind hier so ein bisschen, ne, so brödisch norddeutscher Charme. Und ich habe es ja in einigen eurer Podcast-Folgen auch so gehört, dass nicht alle das Glück haben, dass so viel aus dem Ort unterstützt wird. Liegt, glaube ich, schon daran, dass mein Mann auch Ur-Duchero'er ist, eben einer von hier dann auch so ein bisschen. Hat das schon damit zu tun? Man muss aber auch Dinge machen, die zu den Leuten passen, die hier leben. Und wenn dann das vielleicht nicht handfest genug ist, so für die Dorfbevölkerung, manchmal dann fühlen die sich nicht so mitgenommen und dann passt es vielleicht auch nicht so gut. Von daher glaube ich, da haben wir irgendwie so ein bisschen, wir haben dann eben auch diese Kunstausstellung hier drin, aber wir verkaufen zum Osterfeuer auch 32 Kästen Bier. Punkt. So ist es.
Was uns auch nochmal interessieren würde, wie hat sich persönlich, vielleicht an euch drei gerichtet, euer persönliches Leben dadurch verändert mit dieser Entscheidung?
Gar nicht.
Fang du mal an.
Ja, für mich persönlich war es so, dass dadurch ich jetzt Duchower geworden bin. Das heißt, ich war schon recht viel aktiv hier auch im Verein und musste eigentlich immer so 20 Minuten hierher fahren, was vollkommen okay ist, aber auf Dauer nervt es dann doch, wenn man oft herkommt. Und ja, meine Frau war dann auch von Anfang an voll mit in dem Projekt hier mit drin und hat dann gesagt, wo wir gesagt haben, wir wollen irgendwann mal uns ein Haus kaufen. Ja, dann eigentlich am meisten Sinn macht Duchero. Das heißt, durch den Schlossverein und durch das Schloss sind wir jetzt eigentlich hier gelandet und fühlen uns sehr wohl. Es ist schön, jetzt die kurzen Wege zu haben. Man kann noch mehr hier dabei sein. Man kann auch mal sagen, okay, man geht mal eine Stunde für Rasenmähen hierher oder ähnliches. Und für mich war es sehr, sehr einschneidend.
Naja, es hat unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Was soll ich sagen? Also am Anfang habe ich es, glaube ich, gar nicht so überblickt und habe dann immer gesagt, aber die Kaufsumme okay, aber dann ist ja der Verein da und es kann jetzt nicht sein, dass unser privates Geld oder unsere gesamte Freizeit in dieses Haus geht. Hat natürlich nicht geklappt. Also es ist einfach so, dass schon wahnsinnig viel Zeit hier am Schloss dann verbracht wird. Und da muss ich auch einfach nochmal unseren Familien und auch unseren Freunden einen riesen Dank aussprechen und den ganzen Vereinsmitgliedern. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Ne? Also wir haben auch noch zwei Kinder, die jetzt, die eine Oma hat heute Mittag gekocht für beide, die andere Oma hat sie jetzt abgeholt und zu sich genommen bis morgen, weil wir ja morgen auch nochmal die Kunstausstellung hier haben. Ohne diesen ganzen Rückhalt hätte das niemals funktioniert. Und ja, das Leben ist natürlich ein völlig anderes. Es ist ein sehr, sehr zeitintensives Hobby. Aber es macht auch einfach, es macht so unglaublich zufrieden. Und ich habe es ja auch schon an anderer Stelle mal gesagt, wenn man hier den ganzen Tag Tapeten abreißt oder mit einem Spachtel an so einem Türrahmen steht, dann ist das nicht witzig nach 6 Stunden. Aber an anderen Tagen, so wie heute, wenn man so in dieser Energie badet, jetzt auch mit euch und diese tolle Rede zur Eröffnung der Ausstellung vorhin, dann das trägt einen dann doch wieder sehr viele Wochen und Monate und ist einfach für mich einmalig besonders und hat unserem Leben eine Wendung gegeben. Das haben, glaube ich, nicht viele Menschen im Leben. Und da sind wir doch unglaublich, unglaublich dankbar. Und wir hinterlassen ja auch was für die nächste Generation. Das ist auch so. Und das macht einen schon ein bisschen stolz.
Dem ist nichts weiter hinzuzufügen.
Schöner so, man muss sich um manche Termine gar keine Gedanken mehr machen, weil Silvester ist mittlerweile auch schon fast jetzt eine Tradition geworden.
Haben wir schon
Ostern
einmal gemacht.
Wissen wir, was wir machen. Im Sommer wissen wir, was wir machen. 28.12. ist auch mal klar. Also von daher.
Genau, in den Mai getanzt wird auch mit traditionellem Spargelessen. War auch schon im zweiten Jahr traditionell. Und lustig war auch, Micha hatte ja so einen kleinen Spleen. Im ersten Jahr ist er losgegangen und hat für jedes Schlossfenster Spots gekauft vor Weihnachten. Und dann haben wir zu jedem Adventssonntag sind wir hergegangen und haben in jedes Schlossfenster einen Spot gestellt, sodass von außen alle Fenster beleuchtet waren. Und im zweiten Jahr kam dann schon jemand im Dorf und hat gesagt, aber wenn wir jetzt spazieren gehen wieder an den Adventssonntagen, dann ist doch das Schloss wieder beleuchtet, oder? Das ist ja jetzt schon Tradition. Und haarig wird es nur, wenn er dann ein bisschen spät dran ist und es schon dunkel wird und er muss alleine her und soll die Spots hier im Schloss verteilen, weil das ist in der Tat eine Sache, so gerne alleine hier. Wir haben ja bei der Schatzausstellung, haben wir auch mal, ich ja nicht, aber Micha hat hier geschlafen, weil wir auf die Sachen aufpassen wollten. Und na, ist schon ein bisschen unheimlich.
Ist halt ein großes Haus mit vielen dunklen Ecken.
Ja, und auch mit so viel Geschichte, die einen einholt, wenn man hier durchgeht. Und mir geht es ganz besonders so, weil ich diese ganzen Tagebücher und diese ganzen Sachen aus dem Alltag der Menschen auch gelesen habe und die ganzen Räume zum Leben erweckt werden und mit Seelen gefüllt sind. Und ich bin eigentlich gar nicht so ein esoterischer Mensch, aber man wird schon sehr gefangen genommen und dann spürt man es auch, wenn man hier ist. Ja.
Und was für mich natürlich auch noch besonders war, wir durften als erstes hier im Schloss unsere Hochzeitsfeier ausrichten quasi in diesem Jahr. War sehr schön, war sehr festlich, hatte eben seinen eigenen Charme durch den Zustand, den das Schloss jetzt hat. Also es ist ja noch nicht fertig, die Wände sehen teilweise aus, wie sie aussehen, aber es war eine sehr, sehr schöne Feier und wir waren sehr froh, dass wir hier feiern konnten und haben, glaube ich, eine sehr schöne Party hier auf die Beine gestellt. Danke euch.
Ja, und alle, die hier feiern, die sagen dann hinterher, lasst die Wände doch so und warum wollt ihr denn die 3 Schichten DDR-Lackfarbe von den Türen runterholen? Sieht doch schön aus, so fleckig und ja, die sehen das meistens gar nicht, also da staune ich immer wieder drüber.
Du hast es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, das ist so eine ganz besondere lebensverändernde Maßnahme. War euch das überhaupt klar, wie facettenreich diese Entscheidung auf euer Leben wirkt?
Null. Gar nicht. Also das kann man auch gar nicht, kann man ja gar nicht vorhersehen, weil auch gar nicht abzusehen war, was alles auf uns zukommt. Wir haben wirklich völlig naiv gar nicht so sehr darüber nachgedacht und ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass man das gar nicht macht, sondern an den haarigen Tagen würde man dann vielleicht sagen, oh Gott, hätten wir es nicht getan. An anderen Tagen sagt man dann wieder, naja, auf jeden Fall hätten wir es trotzdem gemacht. Aber nein, das kann man gar nicht vorhersehen. Also nein, nicht im Ansatz.
Das ist so, ich vergleiche das immer mit einem Häuslebauer. Wenn der Häuslebauer auf seinem Richtfest steht und ganz stolz ist über das, was er schon geschafft hat. Und alle Gäste, die da sind und bereits ein Haus gebaut haben, nur mit dem Kopf schütteln und denken, wenn der wüsste, was noch kommt. Ich glaube, das trifft hier eigentlich auch zu. Wenn wir vorher gewusst hätten, was alles, also man kann das schon erahnen, ne? Man hat ja, ganz naiv läuft man dann doch nicht rein. Ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht angepackt. Aber dass es dann so einen Umfang und auch vor allem so eine Fahrt aufnimmt, das war nicht vorher zu sehen.
Wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert, auf die Idee?
Meine Mutter hat reagiert mit den Worten, das wollte dein Vater schon.
Tja, meine Eltern haben wir dann mal zum Ramazzotti auf die Terrasse eingeladen. Und dann war ihnen klar, jetzt werden sie noch mehr Enkelkinderbetreuung.
Ach, da waren sie ja nicht böse drüber.
Genau, werden sie noch mehr Enkelkinderbetreuung haben. Aber da muss ich auch sagen, die haben auch schon so viel mitgewirkt hier und Kuchen verkauft und gebacken. Und ja, unser Freundeskreis, also ich weiß schon, welche gab, die gesagt haben, oh mein Gott, und so ein Riesenhaus. Und habt ihr euch dabei gedacht? Aber uns hat neulich eine Dame, darauf hast du vorhin, glaube ich, schon angespielt, im Dorf mal angehalten und hat gesagt, also macht euch keine Sorgen, selbst die, die am Anfang recht skeptisch waren, die haben sich mittlerweile auch, die Stimmen sind sehr leise geworden. Also ja, und es ist eben auch ein Riesenhaus. Und natürlich sagt ein Außenstehender mit normalem Menschenverstand, warum macht man das? Ja, vor allen Dingen einfach so, ohne festen Plan, ohne wir wollen dann und dann das machen und dann, ne?
Aber, wie gesagt, das ist ja kein Investment, wo man sagt, wir wollen hier ein Hotel draus machen und wir stecken jetzt da Millionen rein und müssen das Geld sofort. Nein, das ist wirklich um der Sache willen einfach entstanden, dieses Projekt.
Ja, deswegen wollen wir auch gar nicht unbedingt offizielle Sachen hier drin haben, weil man dann schon wieder gebunden ist an bestimmte Richtlinien und ne? Klar würde eine dauerhafte Vermietung an irgendeine Behörde oder an ein Amt oder wie auch immer, wäre eine sichere Einnahmequelle und würde bestimmte Grundkosten decken. Aber eigentlich wollen wir es gar nicht unbedingt, weil man dann schon wieder so Grenzen hat und zeitlich auch gebunden ist und schon ganz gut, so wie es jetzt ist.
Gibt es für euch, wahrscheinlich für jeden Einzelnen ganz individuell, einen Lieblingsplatz, wo man besondere Erinnerungen oder besondere Entdeckungen gemacht hat?
Für mich ganz klar mittlerweile die Treppe, die von der Belle Etage runtergeht in die Eingangshalle. Ja, weil da meine jetzige Frau die Treppe runterkam zu unserem Lied. Und genau, ich glaube, das ist so ein Moment, den werde ich nicht vergessen. Und auch wenn ich das Bild sehe vor dem Haupteingang, wo wir dann gestanden haben für die Trauung, das ist schon was ganz Besonderes.
Das war auch besonders, ja. Ja, mein Lieblingsort ist in der Tat eine Etage tiefer zur Parkseite raus. Da haben wir einen Bereich mit so drei verwinkelten Zimmern, mit so Einbauschränken in den Abseiten. Und da zeigen eben zu drei Seiten Fenster oder sind zu drei Seiten Fenster da und unter anderem auch auf die Platane schauend. Und da hat man auch den Zugang zur Dachterrasse, wo man mal raustreten kann und in den Schlosspark gucken kann. Und das ist schon so mein Lieblingsort. Neben der Platane natürlich.
Ich überlege die ganze Zeit, wo mein Lieblingsort ist hier im Haus.
Alles.
Das ist wahrscheinlich das erste Stück Dachterrasse. Also oben auf dem Flachdach. Da ist man nämlich auch ganz für sich. Hat einen schönen Überblick über den Park. Das hintere Ende gefällt mir nicht so, weil ich habe leider Höhenangst. Ich kann da nicht runtergucken. Das erste Ende finde ich sehr schön. Ja, und ansonsten glaube ich, finde ich das, was viele Fotografen und auch Hobbyfilmer und Co. super finden, ist einfach der Blick durch den Flur in der Belle Etage Richtung Wintergarten, weil das ein ganz besonderes Licht ist. Also wenn da die Abendsonne reinscheint, ja, das ist faszinierend.
Was ich auch noch faszinierend finde, sind die kleinen Gänge einfach, die eben so versteckt sind. Man kennt es aus Downton Abbey oder ähnlichen Serien, wo halt einfach die Dienerschaft dann unbemerkt im Hintergrund quasi die Herrschaften bedienen konnte. Und dass das hier eben genauso ist, dass es eben verschiedene kleine Treppen gibt, das ist so, finde ich cool. Es zeigt so, wie es früher eben funktioniert hat und wie es auch heute noch funktioniert, wenn wir hier Veranstaltungen haben.
Ich hab doch gesagt, das Haus ist für uns gebaut worden.
Ja.
Zu den Besonderheiten von solchen Häusern zählen ja auch immer die Zeugnisse, die hier hinterlassen worden sind. Und nun gab es hier gerade im Schloss Ducherow ja ein bisschen Aufregung, weil hier besondere Dinge gefunden worden sind. Und da müsst ihr uns mal ein bisschen mehr von erzählen.
Ja, unser Haus hat einen Tresor, der ganz offensichtlich in einer Wand verbaut ist, in der ehemaligen Schlossaußenwand. Nach dem Umbau ist es dann eine Innenwand geworden, in den ehemaligen Privatgemächern des Grafen gelegen. Und der ist mit mehreren Farben DDR-Lackfarbe angemalt, hat kleine Häkchen dran, da hängen die Waschlappen dran zu Krankenhauszeiten. Und er ist eigentlich sichtbar. Ja? Er ist in der Dorfchronik, ist ein Bild von diesem Tresor und es ist auch nicht geheim. Alle wussten es. Und ich bin einfach neugierig und habe von Anfang an gesagt, boah, wir müssen reingucken, wir müssen ihn aufmachen. Und Micha war immer der Meinung, der kann nur leer sein oder es sind halt Krankenhausakten drin. Und ja, dann haben wir bei einem der Arbeitseinsätze noch ohne Strom damals mit Akkuflex von hinten angefangen, den zu öffnen. Und irgendwann werde es nie vergessen, in meinem Leben kam ein Ruf, ihr müsst mal alle herkommen. Und dann sind wir alle in diesen Raum. Wir waren auch nicht wenig Leute, es waren auch Kinder dabei sogar an dem Tag. Und ja, mein Mann griff in diesen Tresor von hinten und zog ein vergibtes Stück Zeitungspapier heraus von 1942. Und ja, in dem Moment war klar, wir haben hier Sachen, die wahrscheinlich dem Grafen gehörten. Und dann kamen ganz viele persönliche Papiere der Familie, Sterbeurkunden, Aktien, Briefe, Vollmachten ans Tageslicht. Ein 400 Jahre altes Buch aus dem Beginn des Buchdrucks. Eine Chronik der Stadt Bern, das sicherlich wertvollste Stück. Unglaublich viele Schmuckstücke, teilweise graviert. Ein sehr aufwendig gearbeiteter Taufbecher und ja, Silber, Tafelsilber ganz viel. Und wir haben einen Schatz gefunden. Und diese Energie in diesem Raum, dieses Kribbeln, dieses Bauchkribbeln, das hat man als Erwachsener ja, wenn man vor so einem Podcast ganz aufgeregt ist, auch. Aber es ist nochmal ein bisschen, ja, da war es nochmal, also ich habe diesen Moment auch wirklich so ganz bewusst, das weiß ich noch, so genossen, weil ich wusste, das wird ja nie wieder passieren wahrscheinlich. Und das war schon ein ganz besonderer Moment. Und es ist dann ja auch ganz lange geheim geblieben, weil wir erstmal gar nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Und wir waren erstmal mit dem Bauen und anderen Veranstaltungen hier so beschäftigt. Und dann haben wir ja, weil wir auch Kontakt zur Familie des letzten Grafen eben hatten, durch den Urenkel, oder durch den Enkel, Entschuldigung, Manfred Kritzinger, der leider verstorben ist im Dezember, haben wir dann mit ihm erstmal darüber gesprochen und im letzten Jahr dann auch mit dem Museum eine Sonderausstellung hier gemacht im Haus. Jetzt ja, ist er in Anklam im Steintormuseum in einer Sonderausstellung gerade zu sehen und ja, haben viel über die Stücke herausgefunden, auch mit Hilfe der Familie. Da muss ich auch sagen, wir haben wirklich unglaublich viel aus der Familiengeschichte eben auch von ihnen erhalten, auch persönliche Dinge aus der Familienbibel, Tagebücher, also unglaublich wertvolle Sachen für mich auch, um diese ganze Geschichte lebendig zu machen, wenn wir hier die Schlossführungen geben. Und jetzt auch mit der Urenkelin, die uns jetzt besucht hat aus Amerika, auch noch ganz viel, da ist auch ganz vieles dazugekommen. Die hat auch nochmal Silbersachen mitgebracht, die zu diesen Sachen dazugehörten. Und ja, es war ganz süß. Sie hat neulich geschrieben, der eigentliche Schatz seid ihr. Ja, und das, was wir so aus der Familie erhalten haben und diese Verbindung ist aber auch ein großer Schatz, den wir noch oben drauf gekriegt haben zu den Sachen, die wir dort gefunden haben. Aber es war schon, ja, unfassbar, sowas zu finden.
Also da habt ihr auch unwahrscheinlich großes Glück, weil nicht in allen Häusern die Dinge an ihren ursprünglichen Platz wieder zurückkehren. Hier waren die Dinge schon immer an dem Ort. Wie sie da hingekommen sind, wisst ihr, war es in den letzten Kriegstagen, dass man nochmal versucht hat, die Dinge irgendwie im Tresor einzuschließen?
Also es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass man die wertvollen Sachen aus dem Haus schon dann versucht hat, in den Tresor zu packen. Denn unter anderem dieses alte Buch, was wir dort gefunden haben, die Chronik. Wenn unten im Untergeschoss ein Archiv eigentlich existiert hat, warum liegt dieses Buch oben im Tresor? Also wir vermuten, es ist aber nur eine Vermutung, dass der Graf wirklich diese Sachen bewusst in den Safe gelegt hat, um vielleicht auch in der Hoffnung zu sein, irgendwann doch wieder zurückzukommen und diese Sachen dann doch wieder mitnehmen zu dürfen.
Also ich muss sagen, ihr habt mit so vielen Dingen eigentlich Glück. Ihr habt nicht nur den Fund, sondern dieser Fund wird auch noch wissenschaftlich jetzt untersucht. Er wird beforscht, insbesondere jetzt auch diese Chronik, die aus der Schweiz kommt. Das Museum in Anklam stellt auch noch seine Expertise zur Verfügung. Und ihr habt eben auch noch reichhaltige Kontakte, zum Beispiel in die USA, zu den Nachfahren der letzten Ducherower Grafen von Schwerin. Wie sind denn diese Kontakte entstanden? Kamen die Grafen auf euch zu oder habt ihr geforscht, wo die Nachfahren leben?
Also Dagmar hat sich relativ schnell nach dem Kauf bei uns gemeldet. damit konnten wir erstmal gar nicht so viel anfangen, weil wir uns mit der Schlossgeschichte gar nicht beschäftigt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, von Anfang an. Wir waren ja erstmal mit dem Haus beschäftigt. Das kam dann wirklich erst, als der Gedanke dann kam, okay, wir könnten Schlossführungen geben und ich dann... Ein Dank auch nochmal an unseren tollen Dorfchronisten, Herrn Kumm, der das alles zusammengetragen hat über die ganzen Jahre nach dem Krieg. Konnte ich aus dem Vollen schöpfen und habe mir diese ganzen Unterlagen geholt. Und wir haben aus den ganzen alten Fotos, die wir auch haben, ist auch ein großer Schatz, das weiß ich, und den ganzen Informationen so diese Schlossführung ja zusammengebastelt. Und da sind wir dann auch so mehr in diese Familiengeschichte eingetaucht, haben erstmal verstanden, wer lebt denn da jetzt noch, haben dann festgestellt, okay, Manfred Kritzinger ist derjenige, also der Nachfahr, mit dem es jetzt auch zu sprechen gilt in puncto Schatz. Und da gibt's noch einen Neffen dazu, der auch von Anfang an sich bei uns gemeldet hat eigentlich. Also wir sind erstmal gar nicht dazu gekommen, uns da zu melden. Sie sind uns quasi zuvor gekommen und das freut uns natürlich sehr. Und ja, auch mit Dagmars Besuch war das jetzt einfach nur sehr emotional und sehr, sehr schön. Und wir sind uns völlig im Klaren, dass wir unfassbar viel Glück haben mit diesen ganzen Sachen. Und das ist uns auch eigentlich in jeder Minute bewusst. Und ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Wir sind Sonnenkinder, das ist so. Das sage ich auch immer, wir haben ganz viel Glück, aber wir sind auch dankbar dafür. Und wir wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist und ein bisschen hat es auch mit Erarbeiten zu tun. Also Glück kommt auch, wenn man hart dafür arbeitet.
Und was bedeutet euch dieser Austausch für euch A persönlich und B für das Projekt?
Ich verliere ja schnell mein Herz an Menschen. Und jetzt bei Dagmar war es auch so, Dagmar kam rein, sie hat mich in den Arm genommen und zur Begrüßung und es war sofort klar, wow. Und dann haben wir den Samstag hier im Haus verbracht, wir haben dann den ganzen Sonntag uns Zeit genommen und sind mit ihr andere Häuser abgefahren, haben so eine kleine Rundreise gemacht zu den anderen Gutshäusern und die Sprachnachrichten, die da hin und her gegangen sind, hinterher, das ist schon, ja... Man kann es schlecht in Worte fassen. Und vielmehr ist mir das noch mit Manfred Kritzinger einfach auch an die Nieren gegangen. Am Anfang war es ein kleines bisschen distanziert erstmal, weil die nicht nur gute Sachen erlebt haben, so als Nachfahren, was ihre persönliche Familiengeschichte angeht. Und die sind auch beim ersten Mal hierher gekommen und hatten so ein bisschen die Vorurteile, dass wir das auch so unter den Tisch fallen lassen wollen. Er war dann ganz erstaunt und begeistert, dass wir Schlossführungen geben, wo wir ihre Familiengeschichte auch in die nächste Generation tragen. Und als er dann gemerkt hat, ja, wie viel er sich auch mit mir einfach unterhalten kann über diese ganzen Dinge und dass ich immer weiß, von wem er spricht und wer mit wem zusammen war und wie die Kinder hießen und was nicht so ganz einfach ist bei dieser riesen Ahnentafel, ist es doch dann sehr schnell auch sehr eng und emotional geworden. Und gerade als es auf seinen Tod zuging, nochmal sehr, sehr eng. Und ja, also wenn ich eine Sache, es gibt nur eine einzige Sache, die ich anders machen würde, wenn ich zurückgehen könnte. Ich hätte noch eher zu ihm mehr Kontakt gesucht, um noch mehr Austausch zu haben. Wenn ich gewusst hätte, dass diese Zeit hinten raus so begrenzt ist, als wir das letzte Mal hier im Haus waren, ich weiß nicht, ob es im September oder so war letztes Jahr, haben uns verabschiedet und da wusste ich schon, wir werden uns nicht wiedersehen. Und danach habe ich dann nochmal alles gelesen, was ich so hatte, um alle Fragen noch loszuwerden, weil ich wusste, wenn er nicht mehr ist, habe ich keinen mehr, den ich fragen kann. Dann werde ich vielleicht diejenige sein, die antworten muss auf solche Fragen. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich das einfach eher... Ja, aber das war mit diesem Schatzfund am Anfang eben so, da schlugen auch so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen ist es so, es gehört uns, ja, aber es waren natürlich auch Dinge, seine Mutter hatte bestimmte Sachen handschriftlich signiert und auch wenn er selber gesagt hat, vermutlich gehörten sie gar nicht unbedingt ihr, sondern waren Erbstücke, war es so, dass ich ja so ein bisschen hin und her gerissen war, ne? Es zu behalten, aber auch irgendwie, ja... Teile in die Familie zurückzugeben und er hat dann aber zum Schluss auch gesagt, nein, das passt jetzt schon so, lasst es alles hier zusammen und wir haben dann da so unseren Frieden gemacht, als er das letzte Mal hier war und das würde ich dann einfach ein bisschen eher machen und hätte dann einfach noch mehr Austausch mit ihm haben können.
Das schließt eigentlich schon an die nächste Frage an. Gibt es eigentlich Sachen, die ihr anders machen würdet heute mit Rückblick auf die letzten 3 Jahre?
Na, es führt ja, alles was man gemacht hat, führt ja zu diesem Punkt. Und an diesem Punkt sind wir ja, also es geht ja gar nicht, es in Worte zu fassen. Es ist unglaublich, was hier passiert ist in nicht mal 3,5 Jahren. Was wir geschaffen haben, wie die Dynamik ist, die Leute, die Energie, das ist kann man ja gar nicht, man kann das gar nicht begreifen. Und wir würden natürlich nichts anders machen, weil alles, was auch vielleicht beim ersten Mal nicht funktioniert hat, was jetzt vielleicht beim zweiten Mal funktioniert, auch mit Fördergeschichten und so, die haben uns ja hierher gebracht. Und wir sind auch immer so, und es hat sich für uns auch immer bewahrheitet im Leben, wenn eine Tür zugeht oder eine Sache nicht klappt, dann hat das seinen Grund. Es hat seinen Grund. Und im Nachgang weißt du, ein halbes Jahr später weißt du, warum das nicht funktioniert hat, weil etwas viel Besseres kommt oder etwas, was viel mehr Sinn macht.
An der Stelle ist es vielleicht auch ganz spannend, was bedeutet es euch denn persönlich, Teil dieses Denkmals zu sein?
Also wie Evi schon gesagt hat, eigentlich ist sie nicht so geschichtsbegeistert, aber jetzt diese Familiengeschichte, wie sie die aufgesogen hat und eben auch weitergibt. Mittlerweile sind meine Frau und ich auch quasi dabei, uns einzuarbeiten in die Schlossführung und dann auch Schlossführung zu geben. Und diese ganze Geschichte, die dieses Haus hat und das eben weiterzugeben, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Auch wieder die Sachen so in den Zustand zu bringen, wie sie früher waren, egal ob jetzt mit den Fenstern oder wenn man die Böden sieht, die teilweise eben noch erhalten sind und die so viel, ja, Geschichte irgendwie ausstrahlen. Also mich begeistert es sehr und deswegen ist es echt toll, hier dabei zu sein, das wieder irgendwie zu erhalten, zu restaurieren und macht Spaß.
Also wir sprechen jetzt ja in den Führungen immer davon, der Bernhard hat's gebaut, der Ulrich hat's überbaut, dann kam der Krieg, dann kam die DDR-Zeit, dann kam die Wende, dann kam eine ganze Menge Zeit nix. Vielleicht werden irgendwann mal wir in einer Führung erwähnt.
Und was erzählt man sich da über euch?
Die haben's gerettet.
Nein, wir haben's inhaliert. Wir hatten eine Schlossführung vor kurzem. Und dann hat jemand im Nachgang auch wirklich eine Summe Geld überwiesen. Das schockt uns dann immer so ein bisschen. Und den haben wir jetzt nochmal getroffen, den guten Mann, und haben uns dafür bedankt. Und dann hat er auch nochmal gesagt, ihr habt das Haus nicht nur gekauft und repräsentiert es, ihr habt es eingesogen, ihr habt es inhaliert. Und das merkt man mit jeder Faser, wenn wir darüber sprechen. Und das hat ihn so begeistert,
dass er das Projekt weiter unterstützen möchte.
Genau, ja.
Wenn ihr auf Menschen trefft, die ganz ähnliche Intentionen haben, die ähnliche Dinge vorhaben im Leben, habt ihr einen persönlichen Rat, den ihr diesen Menschen geben würdet? Im Kontext zum Haus, Gutshaus retten?
Nicht so viel darüber nachdenken, glaube ich, wirklich. Also wenn man es bis zum Ende durchdenkt, natürlich sind es finanzielle Sachen und was kann ich baulich, welche Netzwerke habe ich, das spielt natürlich schon alles eine Rolle. Da haben wir natürlich, sind wir sehr komfortabel ausgestattet und gut gestartet. Wobei ich auch immer sagen muss, dass mit dem Haus, es war auch kein Zufall, dass es jetzt zum Verkauf stand. Es war Schicksal, weil 10 Jahre vorher hätten wir die Netzwerke auch noch gar nicht so gehabt. Und wir beide auch jetzt gar nicht so mit den Kindern und Familie, also wir wären noch gar nicht so weit gewesen, es sollte schon alles so sein. Und ich glaube, wenn man sich's irgendwie so ein bisschen leisten kann, soll man gar nicht so viel darüber nachdenken bis zum Ende, weil dann macht man es vielleicht nicht.
Und sich dann selber auch nicht so sehr unter Druck setzen. Also es ist wirklich einfach, so wie Evi schon gesagt hat, es wird immer eine Lösung fürs Problem gehen. Man muss halt vielleicht mal eine Nacht länger drüber schlafen, vielleicht mal 2 und 3, aber sich davon nicht beirren lassen.
Ja, und bei so großen Projekten auch einfach, es macht schon Sinn, Leute mitzunehmen. Wenn du das auf deine eigenen Schultern laden willst. Klar, wenn jetzt 2 sagen, wir holen uns so ein Haus und wollen für uns die nächsten 20 Jahre Stück für Stück jeden Raum ein bisschen, und dann ist es vielleicht anders. Die wollen dann vielleicht gar nicht so viel Input von außen. Aber wenn man so ein großes Projekt eben auch wirklich schnell vorantreiben will und es auch offen gestalten will, dann brauchst du Leute, die dich unterstützen. Denke ich, es macht schon vieles einfacher. Und hier wäre nichts so, wie es ist, wenn wir unsere Vereinsmitglieder nicht hätten und die vielen Menschen, die uns mit diesen 1000 Sachen, wir haben auch so einen tollen Film auf unserer Website, den Franka da für uns gemacht hat. Das sind alles Sachen, die könnte man nicht bezahlen, die kann man nicht wieder gut machen. Und wenn das alles nicht wäre, dann, also es ist schon gut, wenn man Leute mitnimmt auf dem Weg.
Das ist ja auch das, was ich gesagt hätte. Also man muss wirklich versuchen, vielleicht die Leute vor Ort mitzunehmen, weil das ist das, was das hier auch so erfolgreich macht, weil einfach die Leute aus dem Ort mit dabei sind, mit anpacken. Und ich glaube, das ist schwierig, wenn man irgendwo einfach nur hinkommt, das für sich macht, dann geht es zwar vielleicht auch voran, aber deutlich langsamer. Und das ist das, was hier eben so gut funktioniert, dass alle mit anpacken.
Ja, man muss sie auch immer so ein bisschen verbinden. Das ist mir bei der Schatzausstellung auch aufgefallen. Wenn man da jetzt als Besucher hinkommt und guckt in die Vitrine und dann ist da ein Silberteller und ja, da ist eine Kette, okay. Und dann geht man auch wieder raus. So, und Ja, dann, wenn du aber dazwischen stehst und dann erklärst, warum dieser Taufbecher so aufwendig gearbeitet ist und für wen der war und warum der, ne, dass die Königin zur Taufe zugegen war und dass es deswegen so ein besonderer Taufbecher ist, dann verbindest du, also du bindest die Menschen so mit dir. Also du musst sie emotional einfangen so. Und das, glaube ich, das gelingt uns hier im Haus immer ganz gut, auch mit den Führungen. Und ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser großer Bonuspunkt.
Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen Traum und Alltag?
Wieso zwischen?
Gute Antwort. Für uns ist das eigentlich, es gibt ja gar kein Ideal. Wir haben uns einfach keins gemacht im Vorfeld. Und wir sind weit über Ideal hinaus gerade. Also unsere Wirklichkeit ist ja viel höher, als ein Ideal hätte sein können. Und dadurch können wir einfach nur jeden Tag von einem Ort zum anderen grinsen und das Ganze feiern.
Also wenn ich mal zwischendurch so Phasen habe, wo ich denke, oh, das müssen wir auch noch, da steckt viel Arbeit drin, und dann auch hat man solche Momente, ist einfach so, dass man da steht und, oh Gott, wie wollen wir das angehen? Machen wir jetzt so weiter oder wie wollen wir das realisieren? Und dann guckt man sich einfach mal in seinem Telefon die letzten 3 Jahre an. Und dann stellt man fest, oh, was haben wir nicht alles schon bewegt? Selbst im letzten Jahr, wenn wir jetzt die Führung für Sommerfest vorbereiten, überlegen wir schon, da sind immer Wiederholungstäter dabei, die alle Jahre dann kommen zu den Führungen. Was können wir denen jetzt schon wieder Neues präsentieren? Und wenn ich denn nur darüber nachdenke, dass wir bei der letzten Sommerfestführung in ein Sandloch geguckt haben, wo jetzt eine fertige Toilette drin ist, oder wir eine Platanenallee draußen angelegt haben, die es im letzten Jahr noch gar nicht gab. Wir hatten noch nicht mal einen Abwasseranschluss im letzten Jahr. Haben wir dieses Jahr alles. Und wenn man so nur das letzte Jahr Revue passieren lässt, dann ist man unwahrscheinlich stolz auf das, was wir hier alle geschaffen haben.
Wie findet man euch denn?
Also wir haben zum einen natürlich eine Homepage, schloss-dochoro.de. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Insta. Ja, wir sind eigentlich auch recht aktiv, posten recht viel. Von daher kriegt man da eigentlich immer die neuesten Infos. Wir informieren dann auch, wenn Veranstaltungen sind.
Manchmal machen wir Podcasts, aber...
Neuerdings. Ja, und teilweise gibt es sogar, mittlerweile kommt ab und zu mal das Fernsehen vorbei.
Wir waren auch schon mehrfach hier, ja, das sind auch so Sachen, die wir gar nicht fassen konnten am Anfang, dass hier das Fernsehen herkommt und NTV und NDR und ja, man wächst mit seinen Aufgaben.
Habt ihr denn noch einen Wunsch, den ihr euch vorstellen könnt?
Also mein Wunsch wäre, dass die Gemeinschaft so gut bleibt, wie sie jetzt ist. Dass da nicht irgendwann irgendwas vorfällt oder passiert, sondern dass es einfach so eine gute Stimmung bleibt, wie es jetzt ist, dass wir so schöne Feste feiern, dass wir ja so viel zusammen schaffen und alle gesund bleiben.
Ja, ich hoffe auch, dass wir in diesem, am Anfang haben wir immer gesagt, das ist so der Anfangsflow, dieses Neue. Jetzt ist ja schon 3,5 Jahre her und der Flow hält an. Ich hoffe auch, dass es so harmonisch bleibt unter uns allen, dass es weiterhin so viel Spaß macht, dass wir da auch keinen verlieren. Klar, umso mehr Mitglieder es werden, umso mehr muss man gucken, dass man auch alle immer mal so ein bisschen, ne, mitnimmt und die neuesten Sachen, es passieren so viele Sachen zwischendurch. Ich versuche dann alle immer, die dann mal wieder da sind, eine Weile nicht da waren, auf den neuesten Stand zu bringen. Wir kommunizieren auch ganz viel über Spond. Da sind auch alle Veranstaltungen, das haben wir so als Vereinstool. Das macht sich ganz gut, dass wir die alle so mitnehmen. Und ja, fürs Haus natürlich, das Wintergartenprojekt ist schon, wenn wir das durchbringen, es ist jetzt der unschönste Teil am Haus, der aber mal der schönste war, und da müssen wir Jens Uwe eben auch ein ganz großes, können wir schon mal vorneweg einen Lob und einen Dank aussprechen, das wird er zu Ende bringen. Da arbeitet er jetzt schon ganz intensiv 3 Jahre dran, dass wir da die Fördergeschichte durchbringen und den Bauantrag durchbringen und dass dieser Wintergarten wieder mit dieser Freitreppe, dieses Gefühl, aus diesem Wintergarten rauszukommen in den Park, ist einfach ja unfassbar schön. Und wenn das irgendwann wieder diese Treppe ist und da die erste Braut runtermarschiert, glaube ich, dann, das wird ganz groß.
Nehmt ihr denn noch Vereinsmitglieder auf? Ihr habt ja nicht nur Mitglieder hier vor Ort wahrscheinlich.
Wir haben Vereinsmitglieder deutschlandweit. Den ersten haben wir jetzt aus der Schweiz sogar dabei. In der Regel sind das immer Leute, die irgendeinen Bezug zu unserem Gebäude haben, die hier mal als Flüchtlingskind aufgenommen worden sind, ein paar Monate drin gelebt haben oder hier gearbeitet, gewirkt haben, die aber trotzdem dann irgendwann in ganz Deutschland ja verteilt worden sind. Also sprich dann auch Senioren, die möchten das Projekt trotzdem unterstützen, sind deswegen Mitglieder geworden. Ja, wir haben trotzdem keine Grenze nach oben. Wir sind froh über jedes neue Mitglied, über jeden, der sich hier weiter einbringen möchte. Evi hat mal so schön gesagt, das ist ein Mitmachprojekt.
Habe ich aber von Jens Uwe geklaut. Der hat es mal gesagt, wir sind ein Mitmachprojekt und es ist auch so. Ja. Aber man muss nicht mitmachen. Ne? Also es gibt welche, die sind Beitragsmitglieder, sag ich einfach. Und das sind oft dann wirklich Leute, die hier mal, wie gesagt, gelebt haben oder gearbeitet haben, die auch immer wieder hier am Schloss erscheinen. Wir haben eine ältere Dame aus Hamburg, die in der Hausmeisterwohnung gewohnt hat als Flüchtlingskind, die einmal im Jahr mindestens hier vorbeikommt. Jetzt eben gerade stand unten eine Dame, die auch in dieser Hausmeisterwohnung, aber in einer anderen Dekade gewohnt hat. Die wird jetzt wahrscheinlich unten noch auf uns warten, um mit uns zu reden. Ja, man kann aber eben auch sich einbringen und mitarbeiten. Und dann wird man in unsere Gemeinschaft aufgenommen und zum Arbeiten verdonnert. Und Arbeit ist genug.
Gerade Spezialwissen ist immer gern gesehen. Also
Spezialwissen ist immer gern gesehen. Wir könnten noch ein paar Maurer gebrauchen für die Wände und für die Decken. Stuckateur wäre auch noch schön.
Tischler wäre gut.
Ja.
Stuckateur wäre, also, das wäre so eine gute Sache. Obwohl, ich habe jetzt schon geübt.
Also es ist jeder gern gesehen. Wir wollen in diesem Jahr die 100 noch voll machen. Heute Morgen kam einer der ersten Ausstellungsbesucher kam mit einem ausgefüllten Förderantrag, also mit einem ausgefüllten Antrag, Mitgliedsantrag um die Ecke, hat gesagt, er ist jetzt Mitglied. Und vorhin haben auch noch mal zwei nachgefragt. Also ich glaube, die 100, das machen wir dieses Jahr noch.
Kann man auch auf der Webseite dann runterladen, den Mitgliedsantrag ausfüllen und zuschicken. Also gerne das Projekt unterstützen.
Ansonsten kann man uns aber auch immer, wenn man mal hier vorbeikommt und hier stehen Autos, einfach reinkommen ins Haus. Das machen ganz, ganz viele. Letztes Jahr auch schon Fahrradfahrer und Urlauber. Einfach reinkommen, wenn wir die Zeit haben. Und das haben wir meistens, dann führen wir auch gerne durchs Haus. Man muss da ein bisschen Zeit mitbringen. Wir können uns nicht kurz fassen, wie man jetzt wieder gemerkt hat. Und man kann aber auch ja sich anmelden, wenn man das möchte. Man kann Führungen, das haben wir ganz oft, dass so Omi zum 80. Geburtstag sagt, ach, was sollen die alle in meiner Neubauwohnung? Ich miete mir das Schloss an oder Omi kriegt's geschenkt. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Und dann buchen die eine Schlossführung mit der ganzen Familie und kriegen hinterher eine Kaffeetafel im Speisesaal aufgebaut und ein Prosecco dazugestellt. Und dann sitzt die Omi meistens völlig begeistert an dieser Kaffeetafel und sagt, oh, dass ich noch mal im Schloss Kaffee trinken kann. Und die sind einfach nur glücklich, ist das schönste Geschenk überhaupt. Und solche Touren kann man auch individuell buchen. Ne? Wir machen auch Touren jetzt zum Sommerfest ja dann, aber man kann auch ab 10 Leuten machen wir auch so private Touren, genau.
Ja, vielen Dank. Das war der Gutshausspot hier aus dem Schloss Ducherow mit Evelyn Scharf, Michael Scharf und Tobias Dust. Wer hier vielleicht mal spontan vorbeikommt und ein paar Autos im Park sieht, der darf hier wahrscheinlich mal aufs Grundstück kommen und mal gucken, ob jemand von euch da ist. Eine Frage habe ich noch. Wie spendet man bei euch?
Ich muss jetzt lügen. Ich denke, die Bankverbindung ist auch auf der Homepage zu sehen.
Auf der Homepage
ansonsten
auf jeden Fall, genau.
Gibt es auch einen PayPal-Link, ja, wo man über PayPal auch seine Spende an uns.
Genau, findet man alles auf www.schloss-duchero.de und ansonsten auch gerne vorbeikommen bei Veranstaltungen. Wir haben auch immer Spendenboxen im Haus und ja, gerne unterstützen.
Denn wie gesagt, die Spenden unterstützen definitiv immer den Verein dabei, die Eigenmittel aufzubringen, denn Fördermittel sind das eine, sind in der Regel immer an Eigenleistung oder Eigenmittel gebunden und die verhindern so oft die eine oder andere Investition, wenn sie halt fehlen.
Ja, und alles, was wir eben einnehmen an Spendengeldern, wird komplett im Schloss verbaut. Und somit, das hat, glaube ich, auch Jens Uwe mal gesagt, wir machen aus einem Euro dann 5 durch 10 durch unsere Arbeitszeit, die wir halt nicht in Rechnung stellen. Ne?
Also das ist ein wunderbares Finale. Wir bedanken uns bei euch. Es hat großen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf jeden Fall, hier persönlich nochmal vorbeizukommen.
Bis bald. Wir sehen uns in Ducherow.
Ja, bis zum nächsten Mal, sag ich mal, weil ich hoffe, wir sehen uns wieder. Es war uns eine Freude.
Schön, dass ihr da wart.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshauspod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.